Herzlich willkommen zum Lichtspielplatz, dem Podcast, wo die Antworten, meine Freunde, im Wind wehen. Ich bin Christian Genzel, mit mir im cineastischen Salon sitzt Christoph.
Guten Tag.
Hallo Christoph. Wir haben uns für einen schönen Science-Fiction-Film heute eingefunden.
Ja, genau.
Ein Science-Fiction-Film von einem Regisseur, den wir beide sehr schätzen, Steven Lisberger. Mhm. Und es ist nicht der Science-Fiction-Film, den man von Steven Lisberger erwarten würde.
Genau, ich würde sagen, er steht in der Filmgeschichte, der Herr Lisberger mit Tron. Er hat aber noch weitere Filme gemacht, zwei. Mhm. Einen Nicht-Science-Fiction-Film namens Hot Pursuit, oder? Mhm. John Cusack. Und eben seinen dritten Film Slipstream, und um den wird es heute gehen. Den kennt fast keiner.
Ja, der hat auch eine etwas schwierige Produktionsgeschichte. Da werden wir ein kleines bisschen was zu erzählen. Aber vor allen Dingen werden wir uns darauf stürzen, was der Film alles an Themen und Ideen und Kreativität anzubieten hat. Wir können schon mal gleich vorweg sagen, nicht alles davon geht hundertprozentig auf. Aber ja, der Film bietet sehr, sehr viel an.
Genau, so ist es. Deshalb haben wir ihn ausgesucht, würde ich sagen.
Und wir haben Steven Lisberger dann auch gleich eingeladen, dass er mit uns über Slipstream redet. Und er war auch sehr froh darüber, dass man mal über was anderes reden kann als über Tron.
Ja, genau. Genau. Und, dieses Interview gibt es wie immer bei unserem Schwestern-Podcast Talking Pictures. Ganz zu hören, wieder eine extreme Empfehlung, sich das anzuhören. Das ist hochinteressant. Und seine Ideen zu Filme machen, moderne Art Filme zu machen, künstliche Intelligenz, Gesellschaft, das ist hochinteressant, hochspannend, sehr originell und eigenwillig. Also daher war mal was anderes wie die üblichen Stehsätze. Sehr intelligenter, spannender Gesprächspartner.
Ich habe es auch sehr genossen, mit ihm zu reden. Und man merkt dann auch diese ganzen Ideen, die er da hat. Die kommen nicht etwa jetzt alle, sondern die findet man dann auch wirklich schon in Tron. Die findet man in Slipstream. Die findet man in einem Buch, was er geschrieben hat und. Also da kommt dann auch ganz viel zusammen, finde ich, wenn man sich mit dem beschäftigt. Bevor wir da reinstarten, noch der gewohnte Hinweis. Wir sind auch auf Steady zu finden. steadyhq.com/lichtspielplatz. Da kann man uns mit einem kleinen Obolus unterstützen und hat dann nicht nur das gute Gefühl, dass man hier den windstarken Podcast von Salzburg unterstützt, sondern man kriegt auch ein paar Bonusfolgen. Wir haben manchmal das Bonusmaterial, wo wir tiefer in gewisse Themen einsteigen. Wir haben hin und wieder das Filmfrühstück, wo wir über Aktuelles reden oder einfach Gedanken austauschen über etwas, was wir gerade mal gesehen oder wiedergesehen haben. Und ja, schaut da gerne mal drauf, und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns da was zusteckt.
Genau, wir bedanken uns bei allen, die das schon tun. Vielen herzlichen Dank. Noch ein Hinweis: aktuell werden sich, glaube ich, die Wartezeiten auf die Folgen etwas zerren. An was liegt es, Christian?
Ja, ich bin im Moment sehr, sehr viel unterwegs mit meinem Film Finding Planet Porno. Über den haben wir ja auch schon mal tatsächlich geredet vor einiger Zeit, wo er noch in der Entstehung war. Ich tue also gerade über sehr viel Festivals und naja, man kennt das ja generell von uns auch, dass unsere Vorbereitungen auch immer sehr intensiv sind. Ja. Das heißt, manchmal zieht sich so ein bisschen dahin. Also erwartet da bitte nicht immer exakt jeden Monat was, aber es sind natürlich fantastische Sachen auch in der Mache und auch wieder viele spannende neue Gespräche. Da kommt einiges noch.
Genau, wir haben einiges geplant, und jetzt aktuell baut sich das so zusammen aus einiges an Vorbereitung plus du bist unterwegs, um deinen Film in die Welt zu tragen. Sehr erfolgreich, wie es momentan läuft, habe ich den Eindruck. Und krank waren wir jetzt auch. Das kommt dann auch noch dazu.
Der Herbst, der zuschlägt, genau. Wer noch ein bisschen was über Tron hören will, der taucht natürlich heute auch auf, aber eher am Rande. In dem anderen Podcast, den ich mache mit dem Heinrich Lehnhardt zusammen, dem Pixelkino, da beschäftigen wir uns mit Tron, dem Originalfilm, und dann einem der ersten Spiele, die zu Tron erschienen sind, auf dem Intellivision.
Was für eine brillante Idee, zu Tron ein Videospiel zu machen.
Ja, irgendwie, es war es war vielleicht naheliegend, wer weiß. Der Pixelkino-Podcast, der ist natürlich auf pixelkino-podcast.com zu finden, aber unsere Folgen sind ja mittlerweile über Stay Forever, dem großen Retro-Gaming-Podcast, vertrieben. Das heißt, auf stayforever.de kann man das finden. Das ist also dort für die Unterstützer zu hören. Und da kann man dann noch mal ein bisschen mehr in Tron und die Geschichte einsteigen, wie denn dieses Wunderwerk zustande kam und wie das entstanden ist und was da eigentlich an Pionierleistungen erfolgt sind. Also schaut da auch gerne nochmal hin.
Ich habe jetzt in der Vorbereitung auch nochmal geschaut. Das ist wirklich ein singuläres, unglaubliches Ding. Selbst wenn es jetzt weitere Filme gibt. Also wir sitzen ja heute da Anfang Oktober 2025. In den nächsten Tagen startet der dritte Tron-Film, Tron Ares, im Kino. trotzdem ist der erste, sowas gibt es nur einmal. Also das ist schon ein ganz spezielles Ding, genau.
Absolut, ja.
Aber es geht halt nicht um Tron, es geht um Slipstream. Erzähl uns einmal, Christian, wer ist denn dieser Stephen Lisberger eigentlich und wie kam der dann, einige Jahre nach Tron, zu diesem Slipstream?
Stephen Lisberger ist eine sehr spannende Figur, weil der eigentlich aus einem Animations-Background kommt. Der hatte in Boston eine Firma, wo sie Animationen produziert haben, also so kleine Animationsclips, zum Beispiel für Werbung oder für Logos und so weiter. Die hatten dann auch einen Kurzfilm gemacht, den Cosmic Cartoon. Der war dann sogar für den Studenten-Oscar nominiert, da sind wir in den 70ern noch. Und er hat dann auch gesagt, dass das damals so ein bisschen etwas Rebellisches war. Also in Boston irgendwas mit Film zu machen, war sowieso schon irgendwie rebellisch. Aber dann auch noch was mit Animation zu machen, das war far out, wie man da gesagt hätte. Er hatte dann einen Film gemacht. Du hast gesagt, er hat 3 Filme gemacht. Er hat quasi 4 gemacht, obwohl er, glaube ich, den gar nicht selber als Film mitrechnet. Mhm. Aber es ist trotzdem ein bekannter Film, und zwar die Dschungel-Olympiade. Animalympics hieß das. Mhm. Quasi eine Tierolympiade, und das entstand aus TV-Specials, die er für die Olympiade damals produziert hatte, die dann aber nur teilweise oder gar nicht ausgestrahlt wurden, weil dann der Boykott der Olympischen Spiele wegen der russischen Invasion in Afghanistan stattfand und die hätten eben dann in Russland stattgefunden und. Also deswegen wurde da viel gecancelt und dann wurde das zu so einem Spielfilm zusammengepackt, die Dschungel-Olympiade, und ist dann eben als Film auch rausgekommen. Aber er sieht das tatsächlich, glaube ich, nicht als einen Spielfilm, weil halt diese Genesis da dahinter ist. Der erste Spielfilm ist dann tatsächlich Tron, und da merkt man dann trotzdem auch halt diesen Animations-Background, weil er diesen Film halt so auch konzipiert hat, dass er Schicht für Schicht alles generiert hat, die Schauspieler dann im blanken Raum und dann gewisse Elemente gedreht und noch Elemente hinzugefügt und dann wirklich in Einzelbildern, wie man halt damals oft Animationen gemacht hat. Und wir reden jetzt von Tron, als wäre es selbstverständlich, dass man weiß, was es ist. Ich glaube, viele Leute haben es auch am Zeiger, aber einfach noch als Background, wer es nicht weiß, bei Tron geht es um einen jungen Hacker, der in das Innenleben eines Computers eindringt. In diesem Computer ist eine künstliche Intelligenz entstanden, das Master Control Program. Der Name verrät ja schon, dass das nicht die besten Interessen von allen Beteiligten auf dem Zeiger hat.
Kein lupenreiner Demokrat, ne?
Und der Film generiert dann quasi diese virtuelle Welt, was im Jahr 1982, als er rauskam, natürlich schon eine wahnsinnig steile Idee war, dass man jetzt sieht, wie der Computer oder diese Welt, diese digitale Welt von innen aussieht. Und dann wird auch unterschieden zwischen den Usern, also die Menschen, die draußen sitzen, sozusagen an den Computern und das steuern, und dann die Programme innen drin. Und die User haben dann so Repräsentationen in dieser Welt. Avatare, würde man heute sagen. Ja. Das ist ein Film, der ganz, ganz viel vorwegdenkt, und das ist dann erzählt als Abenteuergeschichte, weil die dann halt dort in dieser Computerwelt sich durchkämpfen müssen gegen alle möglichen Wachen. Die müssen dann dort Spiele spielen, wie so Gladiatoren-Spiele, aber sieht natürlich aus wie Videospiele, und müssen dann zu diesem Master Control Program vordringen, um dann diese Herrschaft des Programms über diese Welt zu beenden, der halt dann das alles unter Kontrolle hat und versucht abzuriegeln und gleichzeitig halt Daten von irgendwo anders zu greifen und sich zu vernetzen. Das ist so eine Art Proto-Facebook oder Proto-Meta und will überall andocken. Ein spannender und faszinierender Film, der wirklich eine Pionierleistung war. Wenn man sich das Making-of anschaut, ist das total interessant, weil sie ja darüber reden, wie ungewöhnlich das war, das zu drehen. Dafür, dass der Film im Computer spielt, ist auch ganz wenig am Computer tatsächlich entstanden. Es gibt Sequenzen, die dann aber auch in Einzelbildern abfotografiert werden mussten für eine Computeranimation, weil das einfach weder leistungsstark genug war, um eine brauchbare Animation zu rendern, noch gab es einen Prozess, das dann auf Celluloid irgendwie zu bringen. Also haben sie es wirklich abfotografiert. Und wenn du es dir heute anschaust, denkst du dir, jeder Film wird mittlerweile so gemacht, dass sie diese Elemente halt einfach zusammenbringen und dann am Computer halt einfach was hinzufügen und dann die Farben ändern und dann noch eine Schicht drüberlegen, wo du dann die Welt hinten siehst und so weiter und so fort. Das ist Standard, und damals waren das einfach die jungen Wilden, wo keiner so genau gewusst hat, was die machen, außer Disney, weil der Film ist tatsächlich eine Disney-Produktion und die kannten sich ja mit Animationen zumindest aus. Das heißt, die waren dann auch nicht so erschrocken über das, was der da eigentlich vorhat und machen will.
Und es ist ein ganz eigener Look.
Ja.
Also, wie diese Welt ausschaut, kommt dann auch noch dazu, ist ganz ein spezieller Look. Außergewöhnliches Teil.
Und der war so ein moderater Hit. Also er war kein Flop, aber er war jetzt auch nicht der ganz große Durchbruch. Deswegen hat Steven Lisberger dann auch nicht sofort weitere Tron-Filme oder andere Science-Fiction-Filme oder sonst irgendwas gemacht. Er hat dann weitere Projekte verfolgt. Du hast den John Cusack-Film erwähnt, Hot Pursuit, der bei uns ja den schönen deutschen Titel hat, Danny immer 5 Minuten zu spät. Und wenn dir das noch nicht reicht als Anreiz, es gibt auch noch einen alternativen deutschen Titel und der heißt Mr. Alligator, See You Later.
Das ist der deutsche Titel. Ich muss in meine Listen eintragen in unerklärbare deutsche Übersetzungen. Captain America, The Return of the First Avenger als deutscher Titel von Captain America, The Winter Soldier steht da auch sehr weit oben auf der Liste. Mm. Aber der ist auch sehr, sehr gut.
Ja, der kommt schon nah dran. Wobei man immerhin zugeben muss, dass Hot Pursuit als Originaltitel so ein bisschen blass ist. Das ist so ein bisschen austauschbar. Ne? Ja, Verfolgungsjagd, okay. Da besteht zumindest beim deutschen Titel dann weniger Verwechslungsgefahr mit irgendwelchen anderen Filmen, aber naja. Das war noch der junge John Cusack, so eine Abenteuergeschichte, eine Comedy, in der dann Action auftaucht und sowas. Das ist einer der ersten Filme mit Ben Stiller und auch Ben Stillers Vater Jerry Stiller spielt mit Robert Loggia und so. Ist ein ganz amüsanter Film, aber der fällt dann doch ein bisschen raus. Und der nächste Film, um den wir uns dann heute kümmern, Slipstream.
Ja.
Und Slipstream geisterte schon so eine Zeit lang auch umher. Und was wir wissen ist, dass das ursprüngliche Drehbuch von Slipstream, von einem gewissen Charles Pogue, der unter anderem auch Die Fliege, also das Cronenberg-Remake, geschrieben hat und später dann Dragonheart, ursprünglich konzipiert war als so eine Art dystopische Version von Huckleberry Finn, also so eine postapokalyptische Version davon. Und das ging dann durch verschiedene Hände und wurde dann halt auch so weit geändert, dass Charles Pogue dann auch irgendwann seinen Namen zurückgezogen hat. Und irgendwann kommt also Steven Lisberger dann ins Spiel, um sich diesem Film zu widmen. Hören wir mal Steven Lisberger, was ihn an dem Projekt interessiert hat.
What attracted me immediately to the project was the fact that Gary Kurtz was the producer. And I met with Gary, he gave me the script, and I really liked Gary Kurtz. He was a real great guy. And the script was originally not so much my cup of tea. It had been kicking around for a while, and I think it was geared towards a sort of adolescent coming-of-age story. And I wanted to change it so it wasn't so much about that, but a buddy picture between the lead characters. And so we made deals, and the schedules all worked out. And the writer I usually work with was unavailable. So there was another writer recommended to me. And unfortunately, that writer, just before he was supposed to deliver, and we were pretty close to principal photography, he said he had never worked on a picture before that was actually going to get made. He had just been doing development deals forever in Hollywood, which is fairly common for writers. And apparently he just stressed out and vapor locked, and we never got a script from him. And so there was a lot of panic writing that I did in the last couple weeks before production, and a lot of discussions with Gary. And quite a bit of it was written on the fly as we made the picture. So, but I think it, you know, it worked out pretty well.
Ja, Lisberger erklärt, was ihm besonders gefallen hat an dem Projekt, ist, dass Gary Kurtz Produzent war. Und das füge ich jetzt hinzu, das erklärt er dort nicht, weil wir es wissen. Gary Kurtz ist der Produzent von den ersten beiden Star Wars Filmen, Krieg der Sterne. Er hatte auch schon American Graffiti mit George Lucas produziert, Star Wars, und dann The Empire Strikes Back. Und dann haben sie sich irgendwie überworfen. Die Geschichte ist man weiß nicht genau, ob es daran liegt, dass The Empire Strikes Back teurer wurde und über die Planung zeitlich hinausging oder weil Gary Kurtz nicht einverstanden war mit der Richtung, in die George Lucas mit dem dritten Star Wars Teil dann gehen wollte. Er hat mal gesagt, er war sehr enttäuscht, dass dann der Todesstern wiederkommt und dass das dann alles auf so ein Happy End zuläuft. Ihm ist wohl mehr so ein bisschen bittersüßes Ende vorgeschwebt und. Deswegen war Gary Kurtz dann nicht mehr beim dritten Star Wars Teil dabei, aber er hatte zum Beispiel Der dunkle Kristall, dann diesen Jim Henson Puppenfilm produziert. Das war also in den 80ern eine ganz große Nummer. Klammer zu, Anmerkung der Redaktion geschlossen. Gary Kurtz hat also Steven Lisberger besonders gefallen, dass der dort involviert war. Er sagt, das ursprüngliche Drehbuch war gar nicht so sein Ding, weil das halt mehr so eine jugendliche Coming-of-Age-Story dann war. Und er wollte eigentlich mehr so einen Buddy-Film, also über eine Freundschaft, haben. Und sie haben es dann also in diese Richtung stärker getrieben. Und es gab dann auch wirklich Deals, es gab schon die Planung dafür. Und der ursprüngliche Autor, den Lisberger dran haben wollte, mit dem er halt öfter zusammengearbeitet hat, der hatte wohl keine Zeit, also haben sie jemanden drangeholt, der dann aber nichts abgeliefert hat. Den hat das wohl gestresst, weil die bisherigen Filme, die er gemacht hatte, alle noch nicht in Produktion gegangen waren. Mhm. Es kam also nichts und dann standen sie so ein paar Wochen vor Drehbeginn und haben dann viel Panic Writing, also in Panik irgendwie das Drehbuch weitergeschrieben. Er und Gary Kurtz haben da viel debattiert und er sagte also, ist vieles dann wirklich so währenddessen entstanden.
Und wir haben ja schon darauf hingewiesen, das merkt man dem Film auch an. Also Lisberger ist ja Drehbuchautor, aber trotzdem.
Was man auch noch wissen muss, ist, dass Gary Kurtz zu der Zeit wohl dann in finanzielle Schwierigkeiten gekommen ist, offenbar durch seine Scheidung und dann auch tatsächlich nach Slipstream Insolvenz anmelden musste, nachdem Slipstream dann nicht das wurde, was er war. Der Film ist fast nicht in die Kinos gekommen. In Amerika ist er gar nicht in die Kinos gekommen. Mhm. In England und Australien ist er in die Kinos gekommen, hat aber fast nichts eingespielt. Das war also dann wirklich auch ein sehr großer Einschnitt für alle Beteiligten. Und Lisberger sagte in unserem Interview ja an einer Stelle, dass Kurtz das so als A-Film aufziehen wollte, aber offensichtlich das Budget nicht ganz dafür da war und sie eigentlich mehr das Ganze als B-Picture hätten angehen müssen, damit manche Sachen hätten aufgehen können. Das führt er dann nicht im Detail aus, aber ich glaube, es gab dann da schon auch Probleme, was die Finanzen anging. Das hat dem Film natürlich auch nicht geholfen.
Mhm. Versuchen wir mal zu erzählen, um was es in Slipstream geht. Wie gesagt, man merkt ihm die Panic Writing an. Also die Geschichte spielt in einer unbestimmten Zukunft. Es hat eine Klimakatastrophe stattgefunden, die die Erde entvölkert hat. Die Menschen leben nur so in so kleinen Gesellschaften zusammen, oft in so in den Fels gebaute und gehauene Häuser oder in so zusammengezimmerte Hütten. Die kleiden sich in so zusammengesuchten und gebrauchten Dingen. Ich habe den Verdacht, dass Mad Max ein bisschen ein Einfluss war, damals vom Look. Und es ziehen nach dieser Klimakatastrophe so starke Winde rund um die Erde, die Slipstreams, auf dem die Menschen dann mit so individuell gestalteten Fluggeräten reisen. Die fliegen dann von Ort zu Ort. Wir haben zwei sich gegenüberstehende Figuren. Der eine ist Owens, den spielt Bill Paxton. Das ist so quasi unser Held, der Gute. Das ist so ein Flieger, der von Ort zu Ort zieht, gesammelte Gegenstände, geklaute Gegenstände, dann irgendwie versucht, zu Geld zu machen. Er hat den Traum, er will ein Ballongeschäft und ein Ballonverleih aufbauen. Und der andere ist ein Kopfgeldjäger, Schrägstrich Gesetzeshüter, wir werden nachher darüber reden. Der heißt Tasker, den spielt Mark Hamill. Das ist wieder die Star Wars Connection. Und er ist unterwegs mit seiner Kollegin Belitsky, die spielt Kitty Aldridge. Und die beiden haben einen Mann festgenommen, mit dem beginnt der Film, wie sie diesen Mann festnehmen. Der ist im Anzug gekleidet, ja, der, und von dem sagen sie, der hat jemanden umgebracht und der muss jetzt dem Gesetz zugeführt werden. Außerdem gibt es ja Kopfgeld auf den. Der Name dieses Mannes ist Byron, also so wie der berühmte Dichter. Byron soll jetzt dem Gesetz zugeführt werden und Mark Hamill und Kitty Aldridge wollen dann das Kopfgeld kassieren. Wie Bill Paxton das mitkriegt, wittert er eine Business Opportunity und reißt sich Byron unter den Nagel und haut mit ihm ab. Und die beiden Gesetzeshüter, / Kopfgeldjäger, verfolgen ihn. So beginnt jetzt diese Geschichte. Und jetzt klappern unsere Figuren dann einige Stationen auf diesem Weg ab. Also das erste ist, sie kommen in diese Community, aus der die Bill Paxton-Figur Owens offenbar ist, wo er herkommt, machen dort dann Stopp. Dort hilft Byron dann einem Jungen, der nichts mehr sieht, also er heilt einen Blinden. Byron erklärt es dann zwar einfach nur, dass er so medizinisch sie irgendwie auskennt, aber da wird schon spürbar, der ist irgendwie speziell, der Mann, der ist irgendwie nicht so wie alle anderen. Die Reise geht dann weiter, sie landen dann bei einer weiteren Community, das ist so eine religiöse Gemeinschaft, die den Wind als Gottheit anbeten. Sie landen dort nur deshalb, weil sie merken, denen geht's nicht gut, da ist was passiert und Byron möchte, dass sie dort landen, um denen zu helfen. Also die sind verletzt und da sind Dinge zerstört. Man findet dann heraus, die wurden von Banditen überfallen. Und dort treffen sie dann den Anführer. Diese Gemeinschaft, das ist Cameo, würde man sagen, Nebenrolle geht sie nicht ganz aus. Es ist ein Cameo von Ben Kingsley, der im Sterben liegt, der den Namen Avatar trägt, spannenderweise. Und der irgendwie bemerkt, mit Byron, der ist nicht ganz, der ist anders. Das ist vielleicht kein Mensch oder so. Das ist eine religiöse Gemeinschaft, die die Technologie für den Untergang der Menschheit und für diese Katastrophe verantwortlich macht. Und wie die Kingsley-Figur, der Avatar, dann stirbt, beschließt diese religiöse Gruppierung, Byron der Gottheit zu überlassen, das Schicksal von Byron soll der Gottheit, also dem Wind überlassen werden, und sie binden ihn wirklich in Jesus-Pose auf einen riesigen Drachen, den sie dann in den Wind hängen, und man muss dann schauen, was passiert sozusagen. Das führt dann dazu, dass sie von den Kopfgelegern eingeholt werden, es kommt zu einer Actionsequenz, Bill Paxton kann Byron befreien, Tasker, also Mark Hamill, ist dann noch dabei, Verwicklungen, Zerwürfnisse. Sie kommen noch einmal davon, Byron und Owens, und treffen dann eine Frau wieder, die sie bei dieser religiösen Community schon getroffen haben, die heißt Ariel. Die führt sie dann in ihr ursprüngliches Zuhause. Das ist so ein verschüttetes Museum, kommt man vor, wo Kunstwerke stehen, wo Bücher stehen. Dort kommt sie her, man kommt dort nur sehr schwer rein, das ist abgeriegelt. Und dort ist eine endlose Party von Menschen, die in Dekadenz leben, die Champagner haben und gut gekleidet. Zwischen Byron und der Frau Ariel entwickelt sich dann so eine Art Beziehung. Byron, wie wir dann erfahren, ist tatsächlich ein Android. Er ist ein Roboter, der menschlich werden will oder den Menschen verstehen will oder die menschlichen Gefühle verstehen will. Und mit dieser Frau hat er dann irgendwie so eine Art von Beziehung. Bill Paxton lernt dort eine Frau kennen. Sie verbringen dort eine gewisse Zeit. Und bevor wir jetzt dann zum Ende kommen, jetzt nur die Aussicht, es passiert wieder Action, es passiert Tragisches und es endet dann so ambivalent, würde ich mal sagen, für unsere Helden. Mhm. Ich habe es jetzt sehr ausführlich erzählt, damit wir in Folge dann auf gewisse Punkte und Themen und Szenen ein bisschen besser eingehen können, habe ich mir gedacht.
Damit wir dann nicht immer erklären müssen, an welcher Station sie gerade mit welchen Leuten irgendwo zu tun haben, aber werden wir mal sehen, wie wir uns da dann durchbewegen. Genau. Die Byron-Figur ist dann natürlich auch so das Herzstück dieses Films, der Androide Byron und dessen Weg dorthin oder dessen Neugier darauf, was es heißt, Mensch zu sein oder diese menschliche Erfahrung zu haben, schlafen zu können, träumen zu können und so weiter. Und Steven Lisberger hat da folgende Gedanken, was diesen künstlichen Menschen angeht.
The thing that cinema has been going through, and it's a cultural phenomena, is and Marshall McLuhan talked about this, is the world has become more tribal, and in a tribal society your identity is based on violence. You are how you commit violence. And I mean, if you look at the superhero movies, every one of these superhero characters is really defined by how he kills and what his weapons are. And, you know, it's Gary Kurtz was actually a conscientious objector in Vietnam, in the Vietnam War. And I'm still a bit of a hippie myself. So we weren't all that keen on getting into this genre and then trying to take on Terminator. And, but you know, we still had the challenge of saying, okay, here's an AI entity. Who is he? And what is he? And we were going to try to define him as best we could without resorting to defining him based on what weapons he used to kill. And I think that's a question that looms over the whole AI, mystery right now, which is a lot of people are really concerned that AI is going to come after us and destroy us when it finds out that it doesn't need us anymore. And, but we don't know how it's going to do this. You know, there's many theories that it could do it multiple ways, but it doesn't satisfy us because we want to create an identity for AI that identifies what the threat is. It will try to kill us this way or that way. And maybe it won't. I'm hoping AI won't do that. Mm-hmm. And I think there's actually a reasonable chance that AI will confound us in another way, which is it may express or find certain beliefs and a philosophy that we don't agree with. And I think the human race would have, just for an example, a really difficult time if AI woke up one day and decided to start its own religion.
Lisberger bezieht sich hier auf eine Idee von Marshall McLuhan, dass die Welt oder die Gesellschaft sich wieder in Richtung von Stammesgesellschaften bewegt. Und diese Stammesgesellschaften definieren sich durch Gewalt oder darüber, wie Gewalt ausgeführt wird. Er verweist dann auf Superheldenfilme, wo der Held darüber identifiziert wird, wie er wen umbringt. Erklärt dann Gary Kurtz, der Produzent, war tatsächlich Kriegsdienstverweigerer im Vietnamkrieg und er sagt er selber, Lisberger ist auch immer noch ein bisschen Hippie. Und er sagt, diese Frage liegt dann eigentlich über dem ganzen AI-Thema, über dem Mystery, wie er es nennt, dass wir für die AI eine Identität schaffen wollen oder das benennen wollen, um dann eine Identifikation für die Gefahr zu haben, die sie darstellt. Und er glaubt aber, dass die AI das vielleicht gar nicht so machen wird, also dass das der Terminator zum Beispiel wird, sondern sie wird ganz neue und andere Wege vielleicht finden, um uns vor den Kopf zu stoßen. Also sie wird dann vielleicht Ansichten und Philosophien äußern, mit denen wir überhaupt nicht übereinstimmen. Mhm. Und er sagt, es wäre dann auch zum Beispiel sehr merkwürdig und schwierig für uns, wenn die AI plötzlich eine eigene Religion starten würde. Ja, die Idee mit den Stämmen merkt man natürlich sehr stark in Slipstream, weil wirklich ja irgendwie so wie drei verschiedene Gesellschaften gezeigt werden, die besucht werden. Diese Schmugglergesellschaft, aus der Bill Paxton da irgendwie kommt, und dann diese Elite ganz hinten, die dann bis zum Untergang feiert sozusagen. Und dann in der Mitte diese religiösen Fanatiker. Ich finde spannend, wie er halt wirklich an diese künstliche Intelligenz rangeht und das ja auch gleich verknüpft mit natürlich einer modernen Diskussion über AI, aber das sind Sachen, über die er sich natürlich schon länger Gedanken macht, klar, weil er sich ja schon zu Zeiten von Tron Gedanken über diese künstlichen Wesen und künstlichen Entitäten und so dann gemacht hat. Denn eine große Frage von Byron ist ja die, und die ist nie ganz im Film geklärt. Er redet dann davon eben, dass das über Gewalt sich definiert. Mhm. Byron wird gesucht, weil er wen umgebracht hat. Mhm. Und du kriegst immer so ein bisschen Infos über die Situation, aber du weißt trotzdem nicht genau, was er gemacht hat. Es wird ja gesagt, er hatte mal einem alten Mann gehört und für den hat er ja dann zum Beispiel vorgelesen, er hat diese ganze Literatur gespeichert, deswegen hat er diesen Namen Byron und deswegen zitiert er dann auch oft aus verschiedenen Gedichten und so weiter. Er hat aber auch für ihn gekocht und so, also der war so ein bisschen ein Sklave, halt wie wir uns heute vorstellen, so einen Assistenten gewissermaßen, den du dann halt hast.
Das sagt er so, I was his slave.
Genau. Ja. Und offensichtlich hat er ja diesen alten Mann umgebracht.
Ja.
Und was aber der Kontext dessen war, ist ungeklärt. Hat er ihn umgebracht, weil das unsere Vorstellung eben davon ist, wie AI dann irgendwann durchdreht und uns umbringen wird? Oder hat er ihn umgebracht eben als Sklavenaufstand, weil er dagegen revoltiert hat? War es ein Unfall vielleicht? War es vielleicht ein Akt der Gnade, dass er dem alten Mann irgendwie geholfen hat damit, dass er ihn erlöst hat mit irgendwas? Das wird ja alles nicht gesagt.
Ja. Genau, es bleibt relativ unklar, wie so vieles. Dazu passt dann auch wieder, dass ja auch diese Mark-Hamill-Figur, die ihn jagt, ja wahrscheinlich ein religiöser Fanatiker ist, aber zu dem kommen wir später dann nur einmal. Also welches Gesetz Byron da jetzt tatsächlich gebrochen hat, ich glaube, es ist nicht so einfach, dass er einfach nur sagt, man darf keinen Umbringer, aber dass sich da die Maschine gegen die Menschheit wendet, also war das so eine Grenze, die er überschritten hat, der Aufstand der Maschinen, wie der dritte Terminator, glaube ich, heißt, oder? Dass das so ein moralisches Vergehen war, wo man was überschreitet, wo man halt dann auch irgendwie Gott spielt, ja, wenn wir schon in dieser Jesus-Symbolik mit Barbarian irgendwie drin sind, wenn man über das Leben und das Sterben entscheidet, ist man ja quasi Gott und das darf das eine Maschine und so weiter. Das schwirrt da alles irgendwie mit, wenn man drüber nachdenkt, mal eine Podcast-Folge drüber zu machen. Das ist jetzt nichts, was der Film irgendwie diskutiert oder nur so leicht anreißt, kommt mir vor.
Ja, er streut es halt so ein bisschen. Also es ist dann schon einmal die Frage, Bill Paxton sagt das dann, ja, aber er hat es verdient und Byron nickt dann nur so, ja. Aber Byron verzweifelt ja auch recht selber daran, dass er das gemacht hat. Also er will sich ja dann auch wirklich stellen, weil er das Gefühl hat, dass er jetzt es verdient, bestraft zu werden. Und dann sagt er an einer Stelle, es ist nicht sicher, dass er Verantwortung für Menschen hat oder dass er mit Menschen umgeht. Also du hast das Gefühl, dass er selber eigentlich fast erschrocken ist über das oder dass er sehr damit hadert, was er da gemacht hat, weil es wahrscheinlich ja auch seiner Natur oder seiner Programmierung irgendwie widerspricht. Das sind immer nur so kurze Momente, da fällt dann mal ein Satz oder da ist ein Blick irgendwie auch, wie diese Figur Byron gespielt wird. Bob Peck heißt der Schauspieler, ist Royal Shakespeare Company, also einer von den großen englischen Bühnendarstellern war das. Für die Filmleute ist er hauptsächlich bekannt aus Jurassic Park. Da ist er einer von diesen Hütern da im Park. Das ist der, der dieses Clever Girl sagt und dann vom Dinosaurier gefressen wird. ich würde behaupten, auf der Bühne mit Shakespeare hat er ein paar anspruchsvollere Rollen gespielt. Und der macht das ja toll, weil er dann eben manchmal auch so einen Blick hat oder er hat so eine Melancholie, die er mit sich trägt oder dann auch manchmal so ein Unverständnis. Und in dem wird immer ganz viel, finde ich, angedeutet. Wenn du weißt, dass du danach suchen kannst oder dass das drin ist, dann finde ich, sind da viele Spuren. Aber wie du sagst, der Film macht dann halt nicht wahnsinnig viel Aufhebens darum, dass er dir das auch serviert und es ist auch nicht ganz klar, ob es da theoretisch mehr hätte geben können, was dann einfach nur in diesem Prozess nicht entstehen konnte, weil sie es ja alles so ein bisschen, wie Lisberger sagt, on the fly geschrieben haben. Oder ob es wirklich dann auch so vage bleiben sollte, dass das als Idee reingeworfen wird, aber nicht vertieft wird dann.
Ja, das ist eine gute Frage, weil bei vielen anderen Elementen in dem Film ich sehr wohl der Meinung bin, da gäbe es mehr oder hätte es mehr geben sollen und müssen und dürfen. das Element kann man natürlich genauer erzählen. Ich finde aber, dass es durch dieses Offenbleiben sehr viel gewinnt und dass es dem Film ja nicht darum geht, was hat denn Byron wirklich getan, sondern wie reagieren die Menschen um ihn herum und das sind in dem Fall diese beiden Männer, also Owens und Tasker, auf ihn und was macht es mit diesen beiden unseren menschlichen Figuren, dieser Owens, der eigentlich wie so der Lonesome Cowboy da durch diese Welt reitet, sozusagen mit seinem individuellen Fluggerät, das wie so sein Pferd ist, kommt mir vor, und es überhaupt nicht bindet. Und dann aber zudem eine Freundschaft entwickelt, wo er dann auch für diese Freundschaft Verantwortung übernimmt am Ende. So, das ist dann so der Weg, den Owens irgendwie geht. Und Tasker, der da irgendwie eben so einer religiös verblendeten Law and Order Ideologie anhängt und dann aber vielleicht in Byron auch eine Gottheit sieht in seiner eigenen Ideologie. Also es geht vielmehr um diese beiden Männer, was macht es mit denen und wie reagieren die auf diesen Androiden und weniger darum, was hat der denn angestellt. Es reicht, dass der wen umgebracht hat, weil das finde ich auch so ein Element ist, das ist eine Tat, die kann man nicht einfach so wegwischen. Wenn man gesagt hat, der hat Geld gestohlen, dann würden wir als Zuschauer dann sagen, wurscht. Ja, er heilt drei Leute, das rächen sie. Beim Mord kann er nur so viele Leute heilen, was er irgendwie tut, von seinem, dass dieser Jesus-Analogie irgendwie passt, bleibt es ja trotzdem über. Was ist mit dem? Ja, das ich finde sehr schlau gewählt. Also das hätte gar nicht mehr sein müssen.
Ja, ich finde auch, das kommt dem Film tatsächlich zugute, dass man sich ein bisschen auf diese Spurensuche begeben kann, ohne es genau zu wissen. Das ist so ein bisschen wie die Frage, warum ist hell durchgedreht? Ne? Dass auch das dir ja dann nicht alles genau erklärt wird in 2001, sondern dass du halt so ein bisschen Theorien entwickeln kannst und danach schauen kannst letzten Endes. Und es stimmt natürlich, diese Reaktionen, wie wir mit Byron umgehen, das ist natürlich die interessante Frage. Und da ist der Film dann eigentlich auch wieder sehr vorausschauend, weil wir 1989, als der rausgekommen ist, ja noch gar nicht so sehr damit beschäftigt haben. Aber wenn du jetzt drüber nachdenkst, Byron kommt da hin und von manchen wird er eben so als Messias angesehen. Mhm. Das ist der, der heilt. Der geht da in dieses Dorf und heilt dieses Kind. Und das besteht ja eigentlich wirklich nur darin, die Aktion, dass er da was kann oder sich auskennt. Also er hat ja keine magischen Fähigkeiten, genau, sondern nur in der Wahrnehmung der anderen hat er die. Ne? Mhm. Und das ist was, was auf der einen Seite der AI-Diskussion ja heute durchaus auftaucht, dass das wie so eine Überkraft dann ist, die irgendwas Magisches kann, was viel mehr ist als das, was wir Normalsterblichen irgendwie können. Dann kommen die anderen, die ihn ja auch irgendwie als irgendwas Besonderes sehen, aber ihn dann verteufeln dafür. Das ist der Schuld an unserem Untergang, ja, und so. Auch diese Seite der Debatte haben wir ganz stark bei AI. Ja. Dann haben wir diese Frau, die sie ja in diese Enklave führt, in dieses Museum, wo gefeiert wird. Und sie fängt ja so eine Beziehung mit dem Roboter an. Auch das ein Thema, was heute natürlich sehr stark ist. Und da wird ja dann suggeriert, sie verliebt sich ja in seinen Intellekt. Sie ist angezogen davon, dass er diese ganze Literatur kennt, dass er die Poesie zitieren kann und so weiter. Er tanzt dann wie Fred Astaire, weil er das für seinen Meister damals gemacht hat und das findet sie sehr schön. Ja. Er gibt ihr ja also was, was sie in der anderen Welt nicht so richtig findet. Und auch das ist wieder ein interessanter Aspekt, den man auch heute wieder in dieser ganzen AI-Diskussion sieht. Da ist der Film sehr, sehr vorausschauend. Das ist faszinierend.
Ja, ich würde sogar einen vierten Aspekt sehen, nämlich, dass diese Community dort in diesem Museum ja dann die Diskussion führt, behalten wir uns diesen Byron oder lass man gehen, wie die beiden wieder aufbrechen wollen. Und da er eine Maschine ist, kann er Arbeiten für sie verrichten. Mhm. Er hat auch übermenschliche Kräfte, er hat einen hohen Intellekt, die Menschen nicht verrichten können, und er kann an Orte gehen. Es wird dann irgendwie gesagt, dort gibt es dort in diesem Museum irgendwie einen Raum, der ist gefährlich, weil man sich länger für den Menschen zu lang drin aufhält. Aber ihm macht das ja nichts aus. Also diese Maschine als Diener, als Werkzeug nutzen, zu nutzen für uns, also das ist ja ein Aspekt der künstlichen Intelligenz. Ja. Zweite große Cameo, die nicht für eine Nebenrolle reicht, nämlich F. Murray Abraham.
Ja, das ist richtig, ja. Ja, es hat quasi jede Gesellschaft hat ein Cameo. Ne? Am Anfang die Schmuggler, da ist Robbie Coltrane, den wir ja dann aus den Harry Potter Filmen kennen. Ben Kingsley dann bei den religiösen Fanatikern und er schaut ein bisschen aus wie Ron Jeremy, aber es ist Ben Kingsley. Und die DVD informiert uns, dass Ben Kingsley vor allen Dingen bekannt ist aus Iron Man 3. Ich glaube, bei angestrengtem Nachdenken fällt uns noch irgendein toller Film ein mit Ben Kingsley, für den er womöglich auch Preise gewonnen hat. Und dann F. Murray Abraham. Und auf der DVD ist dann so ein kurzes Making-of, so 24 Minuten, was damals entstanden ist, wo die auch keine Probleme haben, alles zu spoilern, was dann irgendwie an Überraschungen passieren könnte. Und Ben Kingsley und F. Murray Abraham reden dort über ihre Rollen und die Dauer, wie sie dort über die Rollen reden, ist dann ungefähr so lang, wie die Rollen tatsächlich auch im Film auftauchen. Sie sind nämlich wirklich nur sehr, sehr kurz drin.
Ja, und die DVD, ich hab's da. Das ist wirklich recht heiter, weil tatsächlich ja Ben Kingsley mit Iron Man 3 beworben wird, wo man dann sagt, naja, das muss aus den letzten Jahren sein. Mhm. Hinten wird aber Gary Kurtz ganz groß erwähnt, den man wahrscheinlich jetzt aus den letzten Jahren nicht mehr so gut kennt. Also das ist
ja, sobald Krieg der Sterne irgendwie auftaucht, kann man das machen. Hinten steht dann zumindest Gandhi auch drauf bei Ben Kingsley und außerdem steht drauf, dass der Film ein Science-Fiction-Kleinod ist, was ich auch sehr nett finde, weil der Werbetext da ja auch schon irgendwie, ich dachte, okay, ich glaube, als Kultfilm geht es nicht durch und als Meisterwerk, das können wir echt nicht machen, was ein Kleinod, also es ist... Das ist sehr schön. Bleiben wir nochmal beim religiösen Aspekt. Da haben wir natürlich auch mit Lisberger drüber geredet und er hat auch Ideen dazu und fangen über die Tatsache an, dass Byron ja eben so mit sich selber hadert und versucht dann dieses Menschsein zu erfassen und dieses Konzept des Menschlichseins irgendwie auch zu erfahren. Und das führt uns dann in diese religiöse Idee. Steven Lisberger.
In that sense, he's... In some ways, a metaphor for us, You know, we're hoping to find our own meaning. So I think with these AI characters or aliens, they always end up in a way being a metaphoric representation of what we're struggling with. I like the character that he takes what we come up with as literal. And there's a certain purity about him and a certain perfection. And I like the theme that of how perfect is this entity, and how that really is something that the Mark Hamill character takes as a threat. Mark Hamill is obviously kind of officious, by the numbers, you know, right wing kind of guy. And I think that kind of character is always threatened by perfection in other entities. I think one of the reasons that the conservatives hated the hippies of the 60s was when they started to emulate or try to look like Jesus Christ. And they grew their hair long and they wore, you know, robes, and all they did was talk about peace and love. And I think that kind of perfection was a real problem for the conservative mindset, which always sees that as some kind of hypocrisy, which is, that's just your perfection that you're putting on is just an act. And you're really a flawed, sinful human being like the rest of us. Why don't you just admit it? And in the case of a AI like Byron, why does he have any original sin? He is theoretically, AI is theoretically capable of greater perfection than us.
Ja, Lisberger sagt, Byron ist da natürlich auch eine Metapher für uns, weil wir ja auch versuchen, eine Sinnhaftigkeit zu finden, und dass diese AI-Figuren dann auch oft eine Metapher dafür sind, womit wir kämpfen. Er sagt, er mag die Figur, nämlich die Tatsache, dass er Sachen so für bare Münze nimmt. Er hat dann so eine Reinheit, sagt er, und findet das spannend als Thema, wie perfekt dieses Wesen ist und wie das dann für die Mark-Hamill-Figur eine Bedrohung darstellt. Er sagt, die Mark-Hamill-Figur ist ja so eine rechtsorientierte, im politischen Sinne, Person, ein sehr bürokratischer Typ, und die sind dann von so einer Art von Perfektion und von anderen Wesen dann auch immer bedroht. Und er sagt, deswegen haben die Konservativen die Hippies auch gehasst, oder Teil davon war, dass sie das Aussehen von Jesus Christus nachgeahmt haben, die langen Haare und die Robe, und sie haben über Frieden und Liebe die ganze Zeit geredet, und diese Art von Perfektion war dann ein Problem für diesen konservativen Geist, weil er das als Heuchelei empfindet, der dann sagt, ihr seid ja auch nur Menschen wie du und ich. Aber in Bezug auf AI ist seine Frage dann, warum hat die AI eine Erbsünde gewissermaßen? Weil die AI hat ja doch eigentlich theoretisch die Fähigkeit, perfekter zu sein als wir.
Der Gedanke ist so far out, ehrlich, aber gleichzeitig auch voll interessant.
Ja.
Weil, also diese Idee mit, die Hippies schauen aus wie Jesus, auf das war ich nie gekommen, aber ich habe jetzt wieder Fotos von Woodstock gesehen. Und da sind schon sehr viele Jesus sehr umeinander gerendert. Und ich finde den Gedanken spannend, weil, wenn ich das ernst nehme, die Konservativen gehen davon aus, und das ist ja eine religiöse Überzeugung, der Mensch ist schlecht. Wir kommen mit der Erbsünde zur Welt, weil wir uns gegen Gott aufgelehnt haben, und das rechtfertigt aber auch ganz viel schlechtes Verhalten. Mhm. Und wenn ich dann aber gegenüber habe, das besser ist als ich, oder sagt, ey, man kann anders leben, man kann friedfertig leben und wir können alle zusammenkommen da eben, Woodstock von mir aus, und wir tun uns nichts, halten wir das ja einen Spiegel vor, was ich nicht zusammenbringe. Die Hippies sagen, man kann in einer Gesellschaft ohne Ellbogenprinzip leben, aber ich muss auf gewisse Dinge verzichten, ja, vielleicht auf Aufstieg oder Gewinn oder. Und da wird es dann recht interessant, was Lisberger da eigentlich sagt, dieses Konfrontieren mit der eigenen Unzulänglichkeit, aber auch das Herausfordern von, ich muss vielleicht Abstriche machen von meinem eigenen Fortkommen im Sinne einer Gemeinschaft. Und dass dann die Konservativen damit reagieren, das ist alles nur Show, das ist alles nicht echt, ihr glaubt, ihr seid besser, ja, man interpretiert das als Überheblichkeit und nimmt dann die Religion zur Hilfe und sagt, ihr maßt euch an, Gott zu sein, um das bekämpfen zu können. Das ist schon ein steiler Abwehrmechanismus, also so vom Psychologischen betrachtet. Das ist hochinteressant, was er da sagt. Und die Hemmelfigur hat ja dieses Religiöse, ich habe es vorher schon gesagt, da man sieht ihn ja Menschen erschießen, weil er immer vom Abschaum redet und von diesen Kriminellen und er will die Welt von den Kriminellen säubern. Aber wenn er die dann erschossen hat, spricht er Gebet für sie. Mhm. Er liest aus der Bibel. Und wie er Byron dann irgendwie im Kampf hat, will er ihn ja berühren und das Gesicht Gottes berühren. Also er sieht da ja nicht zufällig, es ist nicht so, dass es im Film drin ist und Lisburger zufällig die gleiche Meinung hat, sondern weil Lisburger diese Gedanken hat, glaube ich schon seit die 60er Jahre, hat er das so eingeschrieben. Aber immer Konfrontation mit den eigenen Schwächen, Unzulänglichkeiten und wo man vielleicht nicht, dass man hinter dem Ideal, das man selber sein will, zurückbleibt und das will man nicht konfrontiert kriegen und deswegen muss ich das bekämpfen, das mich mit dem konfrontiert. Sehr schön jetzt auch zum aktuellen Amerika, wo es ja auch sehr viel darum geht, alles mundtot zu machen und zu bekämpfen, was mich mit meinen eigenen Unzulänglichkeiten konfrontiert. Das passiert ja gerade
auch. Ja, ich habe auch daran gedacht, dass es insofern sehr passend ist, da ja vereinfacht gesagt diese konservative, rechte Narrative immer eigentlich auf die Unzulänglichkeiten auch abzielen, in dem Sinne, dass sie die ausnutzen, hervorrufen, ausnutzen und kanalisieren wollen. Ja. Also da geht es mal ganz viel um Neid und Niedertracht und wir sehen jetzt Rachegefühle und ich weiß nicht was. Ja. Die Wut, die irgendwie kanalisiert werden soll und. Das ist das, worauf es abzielt. Mhm. Während die anderen ja eigentlich an höhere Ideale appellieren, die wir irgendwie versuchen sollen zu erreichen und das manchmal schwierig ist und manchmal auch in der Botschaft, glaube ich, sehr schwierig rüberkommt oder dann halt wieder auch Abzweigungen nimmt, die dann auch nicht so funktionieren, wie man das gedacht hätte. Aber eigentlich geht es ja auf eine idealere Variante. Es appelliert dann daran, dass du sagst, naja, aber überleg doch mal, wenn wir uns darüber hinwegsetzen könnten, dass das uns wichtig ist, welche Hautfarbe jemand hat oder dass wir uns darüber hinwegsetzen könnten, dass Geschlechter total wichtig sind oder dass uns das so trennt oder ich weiß nicht was und wir können dann zusammenkommen oder so. Und das ist dann schwieriger, aber eigentlich versucht es uns ja nach oben irgendwie zu holen. Ne? Das ist dann diese Perfektion, von der Lisburger da redet. Ich finde das auch wahnsinnig spannend und dann in dieser Mark Hamill-Figur festgehalten und ich finde, es ist wirklich eine der spannendsten Rollen für Mark Hamill, der ja dann gerade zu dem Zeitpunkt immer bekannt war als, naja, Luke Skywalker, ne, der junge, naive Held aus Krieg der Sterne, der dann irgendwie ein bisschen mehr über die Welt lernen muss oder so. Aber hier als dieser harte Kopfgeldjäger, der das aber auch mit so einer Selbstverständlichkeit macht und dann eben, wenn er dasteht und das Gebet spricht und das. Es fühlt sich ja nicht falsch an. Also du hast ja das Gefühl, ja, das ist schon Überzeugung, was er da hat. Dann hast du so eine spannende Sequenz, wo er ja mit seiner Partnerin, wo die fliegen und sie hat ja schon Vorstellungen, dass sie mal irgendwas anderes machen will im Leben. Irgendwann will sie vielleicht mal, vielleicht auch was mit mehr Bedeutung machen, als dass sie immer nur Leute verhaften und erschießen irgendwie. Und sie sagt ja dann vielleicht eine Nerzfarm oder so. Ich habe so das Gefühl, weil du siehst sie dann auch mal so aneinander angelehnt, da hast ja das Gefühl, dass die auch eine Beziehung irgendwie haben. Vielleicht geht es da auch drum, sich niederzulassen und eine Familie zu gründen oder so, auch wenn das nicht ausgesprochen wird. Und er erklärt ihr dann, naja, aber also die Welt wird besser, je mehr von diesen Kriminellen wir unter die Erde bringen. Das ist ihm wichtig. Und auch da, du hast das Gefühl, ja, der ist davon überzeugt. Also das, was er macht, macht die Welt besser. Auch da glaube ich, auch die Konservativen mit ihren ganzen Aufräumfantasien haben wahrscheinlich genau diese Idee, dass das dann halt alles besser wird, sobald wir das ausgemerzt haben.
Und da kommt jetzt eben so meine Idee dazu, er nennt sie ja immer Gesetzeshüter. Und das wird ja nicht erklärt. Und ich habe mir immer nur gedacht, gibt es überhaupt was wie ein Gesetz in der Welt? Also jemand dann echt denkt, ne, vielleicht ist es einfach so ein Selbsterklärter. Das ist also ein amerikanisches Ideal oder so ein amerikanischer Archetyp. So ein Mann, der da durch die Gegend zieht und für Recht und Ordnung sorgt. Wenn die Welt untergeht, er hat aufgrund seiner Überzeugung und seines Glaubens einfach jetzt die Wahrheit und das Gesetz und das Recht für sich gepachtet. Ob es jetzt wirklich ist im Sinne von ein echter Sheriff und da gibt es irgendwo ein Gericht und eine Instanz und ein staatliches Gefüge, dem man sich verantworten muss, bin ich mir gar nicht so sicher. Und da passt ihm diese fundamentalistische Überzeugung dazu, die er mit sich bringt, und dass Gott gibt ihm das Recht für Recht und Ordnung zu sorgen, weil er leitet es ja direkt so ab, so wie die Idee irgendwie gehabt.
Also er hat ja einen Ausweis, den er irgendwie herzeigt, ne? Den könnte er sich natürlich selber gemacht haben. Und seine Partnerin sagt dann an einer Stelle auch irgendwie, ja, es gibt nicht genug von uns, so einen ähnlichen Satz, ne? Was natürlich auch alles und nichts heißen kann. Also es kann natürlich heißen, dass die Exekutive dann in dieser Welt halt einfach sehr, sehr verringert ist und einfach sehr wenig Leute für Recht und Ordnung sorgen. Also es gibt dann deswegen fast keine Polizeikraft oder zu wenig Sheriffs oder so. Aber es kann natürlich auch heißen, dass es nicht so viele Leute gibt, die sich auf der gleichen Mission befinden, um aufzuräumen in der Welt.
Ja, genau. Und der will Kopfgeld kassieren, was für staatlicher Sheriff oder Macht. Also eben, spannende Sache. Und ja, ich finde auch, Mark Hamill ist super cool. Also das Coolste an ihm ist, das ist ja die erste Rolle nach Luke Skywalker. Und er schafft es wirklich, diese Erinnerung an diesen großäugigen, guten Helden, der ja die Hoffnung für das Universum ist in Star Wars, ist er nur gut. Das radiert der völlig aus. Du sitzt nicht, du erkennst ihn zwar, ah, das ist der, aber du denkst nie daran, dass als Luke Skywalker doch so ganz anders war, sondern er ist sofort diese Figur. Also sowas beeindruckt mich dann immer, wenn Leute so festgefahren sind auf eine Rolle und eine Figur so stark identifiziert und da ist er sicher einer davon, dann fast mühelos einfach was anderes machen können, ohne dass die das stört und irritiert. Und wie haben wir dann im Vorfeld dann immer schon mal überlegt, was hat denn Mark Hamill nur so gespielt? Und irgendwie sind wir dann draufgekommen, außer Luke Skywalker fallen uns keine positiven Helden ein. Er hat immer irgendwie so, also es gibt diesen Anthologiefilm Bodybags, oder? Wo er ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass er dann Bösewicht spielt, aber er spielt zumindest wen mit einem Knacks und er ist nicht ganz vertrauenswürdig. Gerade jetzt, da aktuell, jetzt im Herbst 2025, kommt wieder so eine Stephen King-Verfilmung ins Kino, The Long Walk, also jetzt das Buch, das King unter dem Pseudonym Richard Bachman geschrieben hat, da spielt er auch wieder so ein Militärungustel. Also man muss sehr weit gehen. Ich glaube, manche Fans würden sogar sagen, diesen Luke Skywalker im Alter, den er dann gespielt hat für Rian Johnson und später, ah, das ist nicht mehr der Luke, sondern der ist auch schon...
Der dann schon sehr zynisch geworden ist, ja. Ja, es ist spannend, mit Slipstream beginnt ja so ein bisschen eine Phase, wo man ihn eigentlich in diversen Sachen sieht. Ne, du hast Bodybags erwähnt, das war ja eine Carpenter-Produktion, aber er ist ja in dem Toby Hooper-Segment drin. Aber bei Carpenter ist er dann auch aufgetaucht in Das Dorf der Verdammten, diesem Remake. Da gibt es einige Sachen, die dann auch natürlich oft übersehen waren, weil sie dann auch gar nicht so groß erfolgreich waren. Und dann kommt irgendwann diese Phase, wo er halt hauptsächlich als Voice-Actor aktiv ist, ne? Wo er dann also den Joker in dem Batman-Animationsfilm spricht und auch bei Computerspielen zum Beispiel als Voice-Actor bei Full Throttle von LucasArts zum Beispiel auftaucht. Und jetzt erst in den letzten Jahren haben wir ihn, glaube ich, wieder mehr auch vor der Kamera. Und ich finde ihn eigentlich einen spannenden Typ. Es ist ja auch, Luke Skywalker ist eigentlich so eine undankbare Rolle, weil natürlich immer der strahlende Held ist ja die langweiligste Figur. Alle anderen sind spannender. Natürlich ist Han Solo viel spannender zu spielen. Und auch diverse andere sind interessanter. Selbst Lando Calrissian ist interessanter zu spielen, weil er halt irgendwie so ein bisschen shady ist und dann ja auch eine Schuld auf sich nimmt und dann versucht, das wieder gut zu machen und, ne, durch diesen Verrat. Und deswegen fand ich Mark Hamill dann auch immer spannender, als dann die Saga weiterging und dann die düsteren Seiten kamen, also wo er ja dann hadert, nachdem er dann rausgefunden hat, dass Darth Vader sein Vater ist und so, dann kommen die Momente, wo er ja irgendwie auch mehr in sich gehen muss und irgendwie versuchen muss, die Welt sich neu zu sortieren und so. Und da ist er eigentlich viel spannender dann als Schauspieler. Und wenn diese etwas düsteren Seiten dann kommen oder diese komplexeren Seiten, finde ich, da siehst du dann eigentlich immer, was er kann.
Du hast Star Wars gespoilert, Christian.
Ja, natürlich nicht. Wenn du mit Episode 1 anfängst, dann weißt du ja von vornherein, dass es der Vater ist.
Stimmt, ja. Und er ist in den letzten Jahren bei Mike Flanagan dann auch gelandet. Er war in dieser The Fall of the House of Usher Serie, wo er auch ein shady... Gut, er spielt einen shady Character. Jeder Charakter in dieser Serie ist shady und problematisch, aber er ist da mittendrin. Eine positive Rolle fällt mir jetzt doch noch ein, erst vor kurzem, auch für Mike Flanagan in The Life of Chuck. Da spielt er eigentlich so einen positiv besetzten Charakter, der ein bisschen für Alkohol trinkt, also mag man dann sagen, ist ambivalent, aber eigentlich eine positiv besetzte Figur, sein Großvater. Aber ja, fast ein bisschen ein Missverständnis, dass Hamill halt für diese Figur, die so die Hoffnung repräsentiert, berühmt ist, aber die meiste Zeit in seinem Schauspielerleben hat er eigentlich immer unangenehme Figuren gespielt.
Ja, wenn Slipstream ein Riesenerfolg gewesen wäre, dann hätte man ihn wahrscheinlich total oft wirklich als Bösewicht und Hardliner und so gesehen in diversen großen Filmen. So hat sich dann so ein bisschen verlaufen letzten Endes. Aber ja, das lohnt sich also allein schon dafür. Ich meine, überhaupt, wir haben jetzt diverse Schauspieler erwähnt, die große Namen sind oder dann große Namen wurden teilweise auch. Bill Paxton war ja zu dem Zeitpunkt noch nicht so der ganz große Star, obwohl er zum Beispiel in Aliens drin war und er war in Lisa, der helle Wahnsinn zum Beispiel, wo er ja auch irre gut ist. Bill Paxton war einfach immer irre gut. Aber hier eine Hauptrolle dann zu kriegen, ist natürlich auch interessant. Später wurden es dann noch ein paar mehr und die Filme wurden dann auch noch etwas mainstreamiger letzten Endes. Also das Ensemble ist schon sehr spannend. Kitty Aldridge, die Partnerin von Tasker spielt, die ist als Schauspielerin zwar nicht ganz so bekannt, obwohl sie ein paar Sachen gemacht hat, aber die hat dann später Mark Knopfler geheiratet und ist jetzt Autorin.
Cool.
Und auch hinter der Kamera ist interessant. Also Frank Tidy, der Kameramann, der da gearbeitet hat, der hat zum Beispiel für Ridley Scott die Duellisten als Kameramann betreut. Das ist ja ein Film, wo jedes Bild aussieht wie ein Gemälde.
Ja, Wahnsinn.
Und dann später Filme wie Alarmstufe Rot oder so. Also das ist auch jemand, das ist schon ein großer und guter Name. Der Cutter von dem Film, Terry Rawlings, der hat Alien und Blade Runner geschnitten für Ridley Scott. Mhm. Und eben Gary Kurtz mit Star Wars und. Die Musik von Elmer Bernstein, am bekanntesten Ghostbusters natürlich das Thema. Also da kommen Leute zusammen, die eigentlich wirklich große Nummern sind und wirklich auch jeweils interessante Leute und talentierte Leute. Und von daher ist es natürlich so ein bisschen schade, dass das alles dann nicht ganz so zusammengefügt wurde und zusammengeführt werden konnte, wie es dann vielleicht hätte sein können. Aber naja.
Ja, und wir haben das schon so oft gehört, oder? Wenn das Drehbuch nicht sitzt, passiert es, dass es auseinanderklafft. Aber wenn alles andere da ist, ja, so wie in dem, wo wirklich sehr viel da ist, das Drehbuch nicht da ist, wird es dann schwierig.
Ja, also die Beziehung ja zum Beispiel dann zwischen Kitty Aldridge und Bill Paxton, das ist sowas, was dann wirklich gar nicht so richtig funktioniert, obwohl dann schon, glaube ich, wenn du so einen Schritt zurückgehst, wird dir klar, was die Ideen dahinter waren, warum sie dann von Mark Hamill ja irgendwann zu Bill Paxton wechselt, weil sie dann diese Idee mit diesem Ballonverleih, den er machen will, das findet sie dann interessant, weil sie ja eben diese Ambition hat, wohl das Kopfgeldjäger-Dasein auch irgendwann zu beenden und so weiter. Aber gleichzeitig ist sie vielleicht so ein bisschen opportunistisch.
Was in der Gesellschaft Sinn macht.
Genau, du schaust halt, wo bist du gut untergekommen und wo geht es dir nicht schlecht. Aber so wie es dann halt gespielt wird und dargestellt wird, springt das halt einfach von einer Szene zur anderen und dann dreht sie halt Bill Paxton die ganze Zeit schwach an und irgendwie am Anfang lässt sie sich das ja auch nicht gefallen und macht ihn dann fertig und denkst du, ja okay, das geschieht ihm recht, aber dass sie das dann trotzdem irgendwie interessant findet oder ihn interessant findet, das sind dann so Sprünge, die kann ich nicht immer ganz nachvollziehen.
Ja, und Bill Paxton spielt ja so, es gibt ja nicht nur sie als Frau, die ihm gefällt, aber das ist ja immer nur eine sexuelle Anziehungskraft. Er findet die halt fesch und erotisch. Mehr ist es nicht. Und auch, wie gesagt, diese Freundschaft, die er zu Byron entwickelt, das ist ein bisschen glaubhafter, aber dass das halt so eine Figur ist, der so mit Beziehung und Bindung ja irgendwo sich festzumachen und hinzugehören und Verantwortung für den anderen zu übernehmen, das ist ja so ein starker Wesenszug dieser Owens-Figur. Und auch das ist dem Byron gegenüber sehr plump irgendwie erzählt, aber da glaubst du es zumindest. Und bei diesen Frauen hast du wirklich so das Gefühl, das ist eine, da hapert es.
Die sind mehr als Idee da drin.
Genau.
Und Lisberger sagt ja selber in unserem Interview auch, dass er natürlich einem dann immer wieder Sachen einfallen. Das ist das Problem bei solchen Sachen, dass man dann immer hinterher noch auf Sachen kommt, die man hätte machen können. Und das wäre doch sehr schön, wenn das da drin wäre und so. Aber natürlich in dem Prozess, gerade wenn das so läuft, dass das nicht vorab alles schon sattelfest ist, dann ist das quasi das Beste, was du zu dem Zeitpunkt machen kannst. Und dafür ist es ja dann schon wahnsinnig viel auch. Mhm. Was ich auch spannend finde, ist, wenn du es dir heute ansiehst, ich meine, er erzählt ja da von der Klimakatastrophe. Mhm. Und dann fängt der Film auch an und du siehst mit dieser ersten Station, siehst die ganzen Windräder, die dann dastehen, mhm. dass die ja versuchen, auch den Wind zu nutzen. Und natürlich mhm. auch die Idee mit den Flugzeugen, die sie haben, dass sie dann immer auf diesem Wind quasi reiten können. Ne? So ein bisschen wie beim Fluss, genau. aber halt modern. Und der Wind wird genutzt und so. Das sind dann auch Bilder, die heute, finde ich, nochmal andere Bedeutung haben als damals. Und dann natürlich diese Idee mit dieser geschlossenen Gesellschaft, in die sie zum Schluss kommen. Auch das, ich meine, gab es damals schon. Und das ganze Apartheid-System hat so funktioniert und. Aber heute, glaube ich, reden wir ja nochmal viel, viel stärker darüber, wie wir uns abschotten müssen, um die böse Welt nicht reinzulassen oder uns nicht damit auseinandersetzen zu müssen, um deren Probleme nicht zu unseren machen zu müssen, obwohl sie eigentlich ja so viel mit uns zu tun haben. Mhm. Und dann siehst du eben dort diese Gesellschaft, die sind in dem Museum und feiern bis zum Untergang und sagen dann, es wäre eine Katastrophe, wenn der Champagner warm werden würde und reden dann darüber, ob jemand rein darf und aber auch, ob jemand raus darf, weil dann würden die Leute ja erfahren, dass es sie dort gibt und so. Und das ist so eine brandaktuelle Diskussion, finde ich.
Und nämlich auf so viel Ebenen, ja, die Festung Europa, die Festung Österreich, also diese ganzen Schlagworte, da wird das diskutiert, dann diese beiden Herren, die über den warmen Champagner diskutieren, wo der eine doch sagt, ja, wenn die hier jetzt alle reinlassen, ja, dann geht ja das aus dem Bach runter hier, wir haben so hart dafür gearbeitet und sie sitzen aber da übergewichtig beim warmen Champagner, also denkst du, was redet ihr? Also dieses politische Ding, aber auch diese Tech-Bitcoin-Bubble, die sich auf irgendwelche Inseln zurückziehen will, um sie vor der Klimakatastrophe zu schützen und jetzt drüber nachdenken, welche Sicherheitsfirmen kann ich beauftragen, die mich schützen, weil das Problem ist ja dann, die haben dann die Waffen und ich hab's nicht und so. Also auf sowas ganz was Kleines. Und der Hintergrund hinter diesen Gedanken und Diskussionen bleibt ja trotzdem mal die Klimakatastrophe. Also diese Vorstellung, wenn es mit dem Klima im Bach abgeht, gibt's nur vereinzelte Enklaven, wo man nur leben kann. Das ist genau da, das ist eins zu eins da, also das ist schon unglaublich.
Ja, die Ressourcen sind dann nicht mehr da, wie schützen wir dann quasi das, was wir aufgebaut haben und so. Und solche Ideen kommen ja natürlich auch im echten Leben dann immer wieder, wenn es dann heißt irgendwie, keine Ahnung, dass man, da kommen so Vergleiche wie mit einem Club, ja, wo der Club ja dann auch quasi eine Mitgliedschaft hergeben kann, ja, oder bestimmte Voraussetzungen für die Mitgliedschaft dann mit sich tragen kann und so sind wir dann als Gesellschaft irgendwie auch. Das spiegelt sich alles dort wieder und gleichzeitig hat diese Atmosphäre in diesem Museum, wo die sind, wo ja diese ganzen Kunstwerke stehen, die Statuen und Byron redet über die Geschichte von der Säule, die er dann dort findet und er redet darüber, wie diese Statuen dann auch probiert haben, Gott darzustellen und so, also da ist diese ganze Philosophie und sowas auch drin. Und dann erinnert diese Feier ja auch so ein bisschen an Vergangenes. Ne? Also ich habe dann so ein bisschen manchmal an so Weimarer Republik gedacht. Ich glaube, das ist recht nah, weil dann auch die Kostüme so ein bisschen altertümlich da sind. Und gleichzeitig denke ich an so was Mythologisches wie den Fischerkönig, der ja auch in so einer jahrelangen Feier dann irgendwie da gefangen ist auf seinem Schloss. Und er kann ja dort auch nicht raus und er ist ja verwundet. Und quasi impotent, ne, er hat diese Wunde an der Seite. Und die haben ja, die genießen die Feier ja nicht, die sie da haben, sondern sie sind eigentlich gefangen in dem. Es ist ja auch so eine Müdigkeit, die dann spürbar ist. Und das haben die ja hier auch. Ja. Die sind als Gesellschaft verwundet natürlich. Aber diese einzelnen Personen sind ja auch irgendwie so gewissermaßen impotent, weil sie ja eigentlich gar nichts machen können und sie können ja nicht mal ihre Klimaanlage reparieren, weil leider da niemand runtergehen kann. Ne? Da muss dann eben doch diese Technologie irgendwie wieder rein.
Ja, genau. Man sitzt dann schon davor, so ist man gegangen, denkt sie, das ist ja unglaublich und wünscht sie gleichzeitig, die Geschichte einfach besser wäre und der Film einfach besser wäre. Heute würde man wieder eine Miniserie draus machen, 8 Folgen auf dem Streamer, wo das was ausgearbeitet ist, glaube ich, so würde man das heute angehen.
Ja, ich glaube, es würde schon gehen in einem 2-Stunden-Film. Also ich meine, heute wird alles natürlich als Miniserie gemacht. Ne? Also jede Boy-Meets-Girl-Geschichte wird heute als Miniserie irgendwie erzählt. Ich glaube schon, dass du es in einem vernünftigen 2-Stünder auch griffiger erzählen kannst. Also, dass die Sachen noch ein bisschen mehr connecten, wenn es halt vorab einfach nochmal zusammengeführt wird, richtig, und dann nicht Sachen vielleicht auch fallen gelassen werden müssen, weil eventuell das Budget dafür nicht da ist und die Möglichkeiten und so. Ne? Also es ist ein Film, der natürlich leidet, unter dem wie er entstanden ist, und gleichzeitig ist es ein Film, der so viel anbietet, dass ich auch gemerkt habe, jetzt wo ich ihn halt jetzt wieder angeschaut habe, jetzt das erste Mal nach meinem Gespräch mit Steven Lisberger, also auch mit seinen ganzen Ideen im Kopf und diesem Gespräch, und aber auch ja dem, dass ich jetzt schon ein bisschen vertrauter bin mit dem Film. Und ich habe mich wirklich darauf gefreut, dass ich den Film wieder schaue. Ich dachte mir, ich möchte jetzt gern wieder diese Zeit verbringen mit diesen Figuren und diese Welt mir anschauen und diese Spurensuche auch machen, einfach weil dort so viel drin ist. Wir haben ja oft hier Filme, die gewisse Probleme haben. Ne? Ich meine, von Super Mario Brothers angefangen über andere Filme, wo manchmal auch Brüche drin sind und wo wir sagen, ja, da muss man ein bisschen genauer hinschauen. Und ich stelle dann immer wieder fest, dass mich gerade diese Ambition eigentlich so anspricht, dass mich gerade diese Ideen so ansprechen. Und dafür kann ich so viel anderes dann einfach ignorieren und sage, ja, es ist halt einfach so. Ja? Es ist in Ordnung. Geht halt nicht alles auf, aber ich gehe so viel bereicherter dann raus aus diesem Film dafür, weil ich so viel habe, womit wir uns beschäftigen können. Ich meine, wenn man uns jetzt zuhört, glaube ich, und diese Elemente sich wegdenkt, wo wir sagen, es hat ein bisschen eine problematische Entstehungsgeschichte oder da sind manchmal Sachen nicht ganz zu Ende erzählt oder sowas, dann würdest du ja jetzt glauben, das ist ein philosophischer Hammer vom Schlage von 2001 oder Zardos oder was noch alles gibt, Blade Runner und die ganzen Science-Fiction-Dinger, wo die halbe Menschheit drin verhandelt wird.
It isn't. Und ich muss jetzt aber auch sagen, wo du das sagst, das stimmt, wenn man sich dann mehrmals anschaut und weiß, was kommt, wenn man weiß, auf was will man achten. Ich erinnere mich aber schon, wenn ich das erste Mal angeschaut habe, dass ich mir gedacht habe, boah, der zerfranst regelmäßig, dann kriegt er irgendwann einmal so ein Pacing hin und du denkst, okay, jetzt hat er sich da fangt, dann zerfranst er wieder. Mir hat das Gespräch mit Lisberger dann sehr geholfen, wenn du das als Companion Piece dazu hast, das Gespräch mit ihm, und dann schaust du den Film. Und das Spannende an dem Gespräch ist ja, er redet in dem Gespräch nicht nur über Slipstream. Er redet nämlich einfach so philosophische Gedanken über, ja, wie ich schon gesagt habe, Kino und Filme machen und Hollywood und KI und so. Aber alles davon kannst du dann ja als Input hernehmen und mit Slipstream irgendwie in Verbindung bringen. Und dann findest du auch mehr in dieser Geschichte. Mir hat sein Interview total weitergeholfen. Hätte ich das nicht gehabt, bleibt ein Film übrig, wo man manche Sachen einfach wirklich nur erahnen kann oder dann vielleicht auch sagen muss, es ist vielleicht auch gar nicht da, wenn man es einfach nicht weiß.
Ja, das stimmt. Er ist halt so ein interessanter Mensch und du merkst an diesem Gedanken, dass wenn er darüber redet, führt das noch einige von diesen Punkten auch stärker zusammen oder du hast dann ein bisschen den Blick dafür auch geschärft, dass er sich mit diesen Sachen auseinandersetzt, nicht nur wie Technologie funktioniert, sondern wie wir als Menschen mit Technologie auch umgehen, was das für uns wieder bedeutet. Und dann siehst du das an verschiedenen Stellen. Mhm. Also man merkt da, dass die Beschäftigung sich auch lohnt. Mhm. Und ich glaube, an der Stelle kann ich auch kurz diesen Roman erwähnen, den er geschrieben hat. Der ist vor ein paar Jahren rausgekommen. Topeka heißt der. Das basiert auf einem Drehbuch, was er mal entwickelt hat und als Film wohl machen wollte, und dann ist das halt stattdessen jetzt ein Buch geworden. Vermutlich wurde das halt auch einfach nicht finanziert. Und ist auch eine Science-Fiction-Geschichte, wo dann auch viele von diesen Ideen drin auftauchen. Da geht es um eine Firma, die dann quasi dein Bewusstsein in einen anderen Körper transplantieren kann. Also du kannst halt unendlich leben, ja, weil dein Bewusstsein wird halt gespeichert und dann weitergereicht. Und es gibt dann natürlich alle möglichen Streitigkeiten um diese Firma und es gibt dann so eine Rebellengruppe und. Also da gibt es auch viel Action, die dann passiert, und da gibt es auch so satirische Elemente, dass dann je nach Firma, wo du dich hinbewegst, um dein Bewusstsein weiterzugeben, es gibt dann natürlich welche, die kosten nicht so viel, aber dafür kriegst du dann ganz viel Werbung implementiert und hast dann in deinem Kopf ganz viel Ads, die dann dir dauernd umherschwirren.
Ist ja wieder super cool, oder?
Also allein dieser Seitenhieb ist brillant, und wenn du das Buch anfängst, dann schon auf der 5. Seite redet er über diese Welt, und ich lese dir jetzt einfach nur diesen einen Absatz vor und du wirst merken, auch da hörst du diesen Lisberger so sehr raus. The dawning sense of never-ending climate peril divided people. At first they assumed when things got tough, everyone would come together, and for a while they did. But over time, some people just couldn't accept that the world had truly changed. They fought to retreat back into their old ways. It was understandable, but dangerously sad. Bode, so heißt eine der Figuren, Bode had told her that the more a lie costs, the more people believed in it. The problem with the truth was that it's free.
Das ist aber wieder der Gegenkultur-Hippie, oder?
Das ist der Gegenkultur-Hippie, ne? Und dann gleichzeitig, das dockt wieder an diese Idee mit dieser Enklave in Slipstream, ja, und die Klimakatastrophe. Und das Buch ist, ich glaube, 2023 rausgekommen. Das sind die Erinnerungen an die Pandemie, ne? Wenn er sagt, am Anfang kamen die Leute zusammen, mhm, und dann aber konnten sie sich nicht damit abfinden, was sich geändert hat. Das erinnert mich dann voll an diese Covid-Pandemie, wo dann auch am Anfang ja irgendwie der Zusammenhalt noch sehr stark war und dann plötzlich ist das so auseinandergerissen. Also, das ist ein Absatz. Du merkst, dass da so viele Ideen zusammenkommen und das so lohnenswert ist.
Ja, und über das komplette Setup, man transferiert einfach das Bewusstsein und lebt quasi ewig diese Idee, die Peter Thiel und seine Kollegen auch auf verschiedenste Art und Weisen verfolgen, ob man da jetzt irgendwas in die Cloud hochlädt oder sich mit Organen jüngerer Menschen ewig jung hält, geistert ja durch genau diese Bubble, die wir vorher schon erwähnt haben, die sie da in ihre Enklaven zurückziehen will. Also unglaublich, ja.
Man muss auch beim Buch sagen, es ist im Eigenverlag erschienen und auch das Buch ist nicht ganz perfekt. Man merkt dann, dass vielleicht ein professioneller Lektor an manchen Stellen geholfen hätte. Da gibt es manchmal Stellen, wo sozusagen der Absatz einfach weiterrennt, aber ich glaube, da gehört eigentlich eine Pause dazwischen, weil du dich in eine andere Szene bewegst. Das heißt, da sind manchmal Stellen, wo du das Gefühl hast, da stimmt jetzt irgendwas nicht. Ich habe einen Satz mal gefunden, da bin ich überzeugt, dass der falsche Name steht von dem über die Person, über die geredet wird. Das sind nur so Kleinigkeiten, aber man merkt dann, dass man an manchen Stellen so einen Tick stolpert und dass da vielleicht ein Lektor nochmal das Ganze einen Tick besser gemacht hätte. Aber trotzdem soll sich da niemand von abhalten lassen, dass er sich mit dem Buch beschäftigt und auch da wieder weiter in diese Gedankenwelt von Lisberger eintaucht. Und diese Beziehung zwischen Mensch und Technologie, über die wir hier reden, das ist was Lisberger dann auch schon lange umtreibt. Und da hat er auch im Interview drüber geredet. Und da gibt es eine sehr interessante Stelle, die wir hier einwerfen können.
When we did Tron, there were a lot of people that just really believed that computers should never be in the hands of artists and creative people. And they didn't want that to happen. And I think one of the themes is that I'm a great believer that this technology should always be shared with artists and the creative community from the beginning, whether it's AI or, you know, any other digital tools. Having writers and artists visualize or dream up or think of what could happen, both positive and negative, is so valuable to the culture to do that prior to actually, you know, I don't want to wake up every morning worried that about what Mark Zuckerberg is going to surprise me with. Okay. I would rather be surprised, you know, seeing some writer or artist create a book or a movie that deals with things that Mark Zuckerberg might come up with. Okay. Mm-hmm. But, you know, they're engineers, and it's, to me, the field is actually very much like traditional fine arts. When I first saw computer screens come up with visuals, I thought this is the greatest blank canvas in history, right here, right now. And there was no one around who wasn't an engineer, okay? I mean, in the world of computer animation, there was the advantage that side of it, they had to involve some artists because they knew there were visuals. But in these other areas of AI or, you know, social media, they really had the engineers. And the engineers, you know, somehow they all think that they can be creative, that they can be artistic, but I've been around a whole lot of them, and never once has any of them ever asked an artist, what do you think of this algorithm? But they'll be happy to contribute to your screenplay. You know, I don't know why they feel that way, because somehow growing up watching Star Trek makes one a creative writer. I never understand how they make that leap so easily in their own minds. But it only goes one way. It doesn't seem to go the other way. So.
Er sagt, damals, als sie Tron gemacht haben, haben viele Leute gemeint, dass Computer nicht an Künstler gegeben werden sollte und Kreative. Und das ist ein Thema, mit dem er sich sehr viel auseinandersetzt, dass er glaubt, dass Technologie gleich von Anfang an auch immer mit Künstlern geteilt werden sollte. Er findet es wichtig und spannend, was Künstler sich überlegen, was passieren könnte, sowohl das Positive als auch das Negative. Er sagt, das ist sehr wertvoll für die Kultur. Und er will nicht morgens aufwachen und sich Sorgen darüber machen, was Mark Zuckerberg sich jetzt vielleicht ausgedacht hat. Er will viel lieber sehen, was in einem Buch oder einem Film dann sich drüber nachgedacht wird, was Mark Zuckerberg sich vielleicht ausdenken könnte. Er sagt, das sind halt alles Techniker. Für ihn ist das Feld was wie die schönen Künste oder die bildenden Künste. Er sagt, das war für ihn die größte weiße Leinwand der Geschichte. Aber es gab einfach niemanden, der kein Techniker war. Er sagt, bei Animationen gab es ein paar Künstler, weil es halt visuelle Elemente gab. Aber bei sowas wie AI oder Social Media oder so sind das halt alles Techniker. Und die Techniker glauben dann alle, sie könnten Künstler sein, aber niemand von denen ist jemals zu einem Künstler hingegangen und hat gesagt, naja, was hältst du denn von diesem Algorithmus? Aber umgekehrt seien sie dann immer sehr schnell dabei, dass sie bei dir am Drehbuch irgendwie mitarbeiten wollen. Er frotzelt dann, dass sie sagen, ja, wenn man halt mit, wenn man aufwächst und Star Trek sie angeschaut hat, dann glaubt man dann vielleicht, dass man irgendwie Drehbuch schreiben kann oder so. Er versteht nicht ganz, wie man diesen Schritt so schnell machen kann, aber passiert und es ist wirklich immer nur diese eine Richtung.
Ja, finde ich wieder total interessant, und das ist der nächste spannende Punkt, den er macht in dem Gespräch. Ich stimme ihm da total zu, und eben diese Beobachtung einerseits, dass es die Künstler braucht, um in unbekannte Richtungen zu denken, den find ich großartig, und dass er da eine Lanze abbricht für die Kreativen, und dass er aber gleichzeitig auch diese coole Beobachtung macht, dass jeder glaubt, er kann Drehbücher schreiben oder Filme machen, obwohl er eigentlich keine Ahnung davon hat. Aber umgekehrt würde man nie einen Künstler nach irgendwas Technischem fragen. Mhm. Und mir gefällt er, dass er da nicht zum Schimpfen anfängt, sondern einfach nur so verwundert davor steht, wie leicht die diesen Schritt machen.
Ich finde auch, also der Grundgedanke, er äußert den auch schon bei Tron eben, dass er das wichtig fand, dass die Künstler da irgendwie mit reinkommen, und ich finde Gedanken auch so spannend, weil es tatsächlich etwas ist, worüber ich mir vorher keine Gedanken gemacht habe, aber das tatsächlich in vielen Bereichen ja gar nicht schaden könnte, dass man auch mal eine künstlerische Seite und Anwendung und Perspektive irgendwie kriegen könnte. Das wäre schon sehr wertvoll. Und letzten Endes sind diese Technologien ja auch immer das, was wir damit machen letzten Endes. Ne? Also wir reden über AI, und dann ist immer die Frage, naja, es ist ein Werkzeug, ne? Und du kannst alle Werkzeuge für was Gutes und für was Schlechtes hernehmen. Also einen Hammer kann ich auch dafür hernehmen, um Nägel in die Wand zu hauen und Bilder aufzuhängen, damit meine Wohnung schöner, aber ich kann den Hammer auch jemandem auf den Kopf hauen. Das ist etwas weniger schön. Und der Hammer selber ist halt, vielleicht hat er eine Prädisposition dafür, wofür ich ihn einsetze, ne? Mit der Waffe, mit einer Pistole schlage ich eher weniger Nägel ein, sondern schieße eher mehr auf Leute vielleicht. Und trotzdem ist immer die Frage, was ist der Anwendungszweck dieser Technologie? Und dass die Künstler, deren Aufgabe ist ja, wenn man es jetzt mal in diesem Stammesgedanken sieht, über den er ja am Anfang redet, wenn die Aufgabe der Künstler ja die ist, auch über uns nachzudenken, über uns Menschen und über die Welt und über die Sinnhaftigkeit und so, da ist Kunst und Philosophie ja schon sehr verschmolzen, dann ist es doch eigentlich wichtig, dass die Künstler auch in Technologie involviert sind, weil wir diese Technologie ja vielleicht auch dafür hernehmen können, so wie die Schrift als Technologie ja dann auch von Künstlern hergenommen wurde oder der Buchdruck dann hergenommen wurde von Künstlern. Der Film, auch ein technischer Prozess ja zunächst mal, ne? Fotografie und Film und so weiter, und dann kommen Künstler rein. Also ja, es ist, ich finde es dann schade, wenn ich ihm zuhöre, fast, dass er nicht noch mehr Geschichten machen konnte. er erzählt uns ja in dem Interview, das spielen wir jetzt hier nicht ein, aber bei Talking Pictures kann man das nachhören, von dem Drehbuch, was nicht verwirklicht wurde, über die Gebrüder Wright. Ja. Dass er für Coppolas Firma geschrieben hat. Und ich meine, allein das, Coppola mit den Visionären und Lisberger mit Mensch und Technologie und dann die Geschichte über den Flug und die Gebrüder Wright, die dann diese Flugzeuge bauen. Ich glaube, das wäre fantastisch und spannend und interessant gewesen und würde auch wieder zu diesen Themen passen und aber andere Aspekte davon beleuchten.
Das stimmt, ja. Über diese Züge sogar relativ ausführlich und auch was diese Probleme waren, das ist spannenderweise, sagt er doch, das Problem bei dieser Geschichte war, dass die Geschichte an sich so komplex und kompliziert ist, dass es schwierig ist, die in ein nachvollziehbares Narrativ zu bringen. Genau, über diese Züge sehr viel, das ist auch sehr spannend.
Genau, und dass es dann schwierig war, dass man Studiochefs davon überzeugt, wenn die damit 30 Meilen pro Stunde oder was, irgendwie so ein paar Meter über dem Boden fliegen, dass das mindestens so aufregend ist wie Tom Cruise, der in der F-15 irgendwie dann herumschwirrt. Ja, er ist ja auch sehr kunstinteressiert. Im Gespräch merkt man ja immer wieder, dass er auch dann Geschichten erzählt. Einmal redet er dann über Paul Gauguin. Und in Slipstream kommen ja noch immer die Gedichte, die zitiert werden. Aus der Bibel wird dann mal zitiert, dann wird aus Lyrik zitiert und auch das hängt dann mit den Themen auch tatsächlich zusammen. Es sind dann nicht nur Sprüche, sondern es ist also ein bisschen wie bei Nicholas Meyer, der ja dann auch diese Verbindung irgendwie aufziehen kann. Sehr gebildeter Mensch, finde ich.
Da denke ich jetzt gerade irgendwie, dass er ja eine Welt beschreibt, in der ja alles kaputt gegangen ist und dass aber dann dieses Bewahren der Kultur wichtig ist für den Fortbestand der Menschheit und der menschlichen Kultur, eben dass es dieses Museum gibt, wo die Bücher stehen, wo die Kunstwerke stehen, dass es Byron gibt, der das alles abgespeichert hat. Das ist dann quasi der Computer, der sich an diese ganze Lyrik erinnert, die es sonst nirgendwo mehr gibt. Das wird auch nicht ausformuliert. Ja. Also man sieht Bill Paxton einmal im Sand irgendwas zeichnen. Er zeichnet seine Träume auf, also diesen Ballon, den er da bauen will oder diese Ballons, die er bauen will oder verkaufen will. Aber das finde ich dann spannend, wie das eben in einer Welt, die untergegangen ist und wo es eigentlich ums Überleben geht, der redet von der Stammesgesellschaft und Gewalt und so weiter, dass da die Kunst aber dann also eine große Rolle spielt. Mhm. Wenn man es braucht, weil das ist der Konnex zur Menschlichkeit. Und das ist ja in unserer aktuellen Diskussion immer das, was die KI nicht kann, ist kreativ sein. Die KI kann nur was reproduzieren aktuell, aber es kann kreativen Gedanken fassen und artikulieren. Mhm. Dass das dies unterscheidet.
Ja, wir haben Byron ja auch immer versucht, da dahinter zu kommen. Ich kann vielleicht auch noch kurz als Exkurs einwerfen, zwei von den Zitaten, die auftauchen, die ganz interessant sind im Film. Das eine ist eben von Lord Byron aus dem Gedicht. Das spricht dann Byron am Anfang, während er da mit Bill Paxton fliegt. Und er zitiert, "And thou art dead, as young and fair as aught of mortal birth." Das ist ein sehr berühmtes Zitat von Byron. Das ist aus einem Gedicht, wo jemand gestorben ist und es geht halt um diese Liebe und diese Schönheit, aber diese Vergänglichkeit dann letzten Endes. Byron ist sehr romantisch und hat das in jungen Jahren, ich glaube 27 war er, geschrieben, als seine Cousine gestorben ist, die noch jünger war, 22 oder so. Und ich finde den Moment interessant, wenn man sich dann ein bisschen beschäftigt mit dem, worum es da geht, dass Byron das sagt, warum zitiert er das in dem Moment? Er sitzt in dem Flugzeug und guckt drunter auf die Erde und er kommentiert ja fast quasi das Schicksal dieser Welt, ja, die dann gestorben ist, sozusagen, ne? Und die so schön war und es gibt dann aber auch eine Zeile in dem Gedicht, wo es um diesen Kreislauf der Natur letzten Endes geht, dass das alles in so einem größeren Kontext quasi dann immer in einem Kreislauf sich befindet. Also er ist dann schon so ein bisschen der Philosoph und gleichzeitig, und das ist vielleicht ein Spoiler, aber wenn das Making-of schon spoilert, was zum Schluss passiert und man jetzt bis hierhin gehört hat, dann schreckt einen das jetzt auch nicht mehr. Diese Liebe, die er dann findet, die verliert er ja dann auch tragischerweise wieder. Und das heißt, das, was er dann am Anfang zitiert, ist ja dann eigentlich das Foreshadowing für das, was er tatsächlich selber dann erst erleben wird. Das Gefühl, was er dann erst verstehen und erleben wird. Den Schmerz, dass jemand von dir gegangen ist und du irgendwie mit der Sinnhaftigkeit damit haderst. Und das ist das, was ihm seinen Namen gibt. Es ist ja nicht mal ganz klar, ob er wirklich Byron heißt oder ob sie ihn einfach nur Byron nennen, weil er halt Byron zitiert. Ja, ne? Genau. Aber auch da ist es so reingeworfen. Aber wenn man sich mit beschäftigt, merkt man plötzlich, das sind Zusammenhänge, die wirklich auch Sinn ergeben und spannend sind.
Das ist cool, ja, das habe ich nicht gewusst.
Und das andere, was er zitiert, das kommt zweimal im Film. Das ist, I have slipped the surly bonds of earth, put out my hand and touched the face of God. Er sagt es ganz am Anfang, wo er gefangen genommen wird, und später sagt Mark Hamill das dann nochmal zu ihm. Und das ist auch ein interessantes Gedicht. Das ist, da geht es nämlich um Flug eigentlich. Das ist das Gedicht High Flight von John Gillespie McGee Jr. Der war ein Flieger im Zweiten Weltkrieg und hat nebenher Gedichte geschrieben. Und er ist im Zweiten Weltkrieg auch gestorben, 1941, bei einer Kollision in der Luft tatsächlich. Mhm. Und dieses Gedicht entstand ein paar Monate vor seinem Tod. Und das sind die, es ist die erste Zeile und es ist die letzte Zeile aus dem Gedicht, weil er eigentlich darüber redet, wie schön es ist zu fliegen. Oh, I have slipped the surly bonds of earth and danced the skies on laughter-silvered wings. Sunward I've climbed and joined the tumbling mirth of sun-split clouds and done 100 things you have not dreamed of. Und so weiter geht es dann über die Freuden des Fliegens und dann kommt zum Schluss eben put out my hand and touch the face of God, was so ein bisschen den Icarus-Gedanken vielleicht dann reinbringt, ne, und natürlich eine gewisse tragische Komponente dann vielleicht auch mitgibt mit dem Schicksal, was er dann wenige Monate später erleiden musste. Und dieses Gedicht ist total berühmt. Die kanadische Air Force hat das tatsächlich als offizielles Gedicht für sich erklärt. Bei der amerikanischen Air Force müssen die Kadetten dieses Gedicht auswendig rezitieren. Mhm. Er selber hat für die kanadische Air Force geflogen. Und auch da, ich meine, der Flug ist ja ein großes Thema in diesem Film, dass die mit diesen Flugzeugen sich weiter bewegen. Und wenn wir dann wissen, Liz Berger hat an eine Geschichte für die Gebrüder Wright geschrieben oder über die Gebrüder Wright, dann ist das auch ein Thema, was er spannend findet. Ne? Und gleichzeitig wird das Gedicht ja umgebaut zu was anderem, weil dieses Touch the Face of God, was ist das? Ja, eben ist es wieder diese Perfektion, um die es da wohl geht. Er hat sich von der Erde losgelöst. The surly bonds of earth, ja, die, diese mürrischen Bande der Erde, von denen er sich loslöst und touched the face of God, hat das Gesicht Gottes berührt.
Das hätte man früher sagen müssen, dann konnte ich etwas Gescheites dazu sagen, weil ich tagelang darüber nachdenken kann, jetzt fällt mir nichts ein. Ja, das ist cool, das habe ich auch nicht gewusst. Vor allem, weil sie ja Hamill dann zu ihm sagt, wirklich mit so einer Geste, wo die am Abstürzen sind, John, und er Byron berühren will und das Gesicht Gottes nennt. Und jetzt mit diesem Hintergrund, dass wahrscheinlich sehr viel Leute, oder es haben noch nicht viel Leute gesehen, aber wenn ich diesen Film mache, gehe ich davon aus, viel Leute schauen sie ihn an, dass viel Leute das zuordnen können, als das ist ein Gedicht, das zu Soldaten gehört und das zur Air Force gehört, das jetzt in dem Kontext dann zitiert wird. Da, glaube ich, stecken gar nicht spannende Gedanken drin, nämlich in der Interaktion mit dem Publikum.
Ja, also auch da sind Spuren eben, denen man nachgehen kann. Ich habe dann auch wirklich drüber nachgedacht. Byron zitiert das am Anfang, wenn er gefangen genommen wird. Warum zitiert er das in dem Moment? Und dann ist es vielleicht so banal, weil er fällt von diesem Fels runter. Er steht ja da oben auf diesem Berg, ne, und steht ja so ein bisschen wie über der Welt und dann wird er so runtergeholt wieder auf den Boden der Tatsachen ja fast, wenn du es bildlich sehen magst, ne? Und sagt dann diese Sätze und vielleicht ist da eben ein bisschen dieser Icarus-Gedanke drin, dass er halt dann abstürzen musste oder so. Vielleicht ist es auch einfach der Flug gewissermaßen, ne, dass er gestürzt ist. Das weiß ich nicht. Aber die Bedeutung ist sicherlich anders, als wenn eben Mark Hamill das dann zum Schluss sagt. Der ja da irgendwie in dem Moment, wo er ja auch wohl davon ausgeht, dass er sterben wird oder könnte, auch wenn Byron dann hinterher sagt, er hat bis zum Schluss geglaubt, dass er gerettet wird. Vielleicht war es auch so eine Hinwendung, so wie Menschen dann am Ende irgendwie sich an Gott wenden. Und dann ist es so, als würde Mark Hamill dann irgendwie glauben, ach, das ist dieser Gott oder so.
Nee, und dass er in seinem Glauben halt immer davon überzeugt ist, er wird errettet am Ende, das passt in den Glauben ein, den Hamill hat.
Das stimmt.
Und mein Gedanke war jetzt, dass vielleicht Byron das am Anfang auch in Bezug auf diesen Mord, den er begangen hat, sagt eben, man spielt Gott oder man wird Gott, wenn man über Leben und Tod entscheidet. Und das aber eine menschliche Erfahrung ist, die er ja sucht. Dass da irgendwie die Verbindung ist, weiß ich nicht genau, weil er will ja auch Mensch werden, da gehört auch Religion und Glauben dazu, den er nicht hat. Ja. Da sitzt man.
Ja.
Das macht der Film mit
auch. Da sitzen wir und haben Fragen.
Ja, genau.
Jede Menge Fragen. Und ja, ich glaube, das ist die Stärke des Films. Also, wenn man jemand ist, der drüber hinwegsehen kann, dass Sachen in Filmen auch mal nicht ganz perfekt funktionieren, dann wird man bei Slipstream sehr, sehr viel finden und auf sehr viel reagieren können, finde ich. Und deswegen haben wir uns hier jetzt mit auseinandergesetzt und sind da tief reingetaucht und ist ein Riesenpaket aufgemacht und es gibt Themen, glaube ich, die wir in unseren Notizen haben, die wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben. Also da sind sogar noch mehr Gedanken drin, die manchmal auch nur eine Zeile oder ein Moment oder was sind, die sich dann mit anderen Sachen verbinden und vielleicht auch mit anderen Geschichten von Lisberger teilweise. Auf jeden Fall mal hingehen und draufschauen und tiefer bei Lisberger einsteigen, auch jenseits von Tron gibt es da viel zu entdecken.
Und eben unser Interview. Ich finde, das hilft sehr, sehr weiter, dass man da einen großen Gewinn und interessante Sachen draus ziehen kann aus Slipstream.
Genau, und deswegen, die große Frage war ja immer nach Slipstream, was hat der Mann dann überhaupt gemacht, außer dass er bei Tron-Fortsetzungen dann irgendwie als Produzent aufgetaucht ist. Ne? Hier das Buch, von dem, glaube ich, nicht viele Leute wissen. Und deswegen vielleicht zum Abschluss nochmal, was Steven Lisberger dann über seine Karriere sagt und über das, was dann so passiert ist nach Slipstream.
My career is a one-off. My career was primarily as a screenwriter. That's how I made my living. Mm-hmm. And, you know, I've probably written close to 20 scripts and I was paid well for a lot of them. So I was always competing with Tron. Mm-hmm. And that's a very challenging film to try to top or come close to. And particularly as it has, you know, gained more significance over the years. Mm-hmm. And I also think that as a filmmaker, I was more inclined to work with a team that I knew. I mean, I developed Tron independently and had a whole team and we all went out to Disney together. And there was my extended family. And Hollywood, you know, conquers by the divide and conquer approach, which is one of the most difficult things to have in Hollywood is to maintain a company and a team with the same players. And I was never a big fan of being the hired gun, where, you know, one group of people comes up with the idea, another group develops the movie, another group then develops the movie. That happens two or three times over 7 years. And then an outside director is brought in and it becomes this hodgepodge from who's got the vision and, you know, who's really the creative wellspring of this thing. And that some directors I know really like that. They like being the hired gun. And I that wasn't very appealing to me. And so instead of working with me, it was the two extremes, either working with a team that I knew and that we developed it together, or just going solo and writing a script, maybe with a writing partner. And, but the middle ground wasn't that appealing to me. And, so I didn't really pursue as hard as I could have the idea of another directing gig. Mm-hmm. And, there were also, after Slipstream, there were also some health things I had to take care of that I found I didn't have the stamina for live action directing. And those were eventually taken care of. And but by that point, you know, once you're out of the loop in Hollywood as a director and you haven't directed a movie for 10 years, there's a whole new crop of directors that have moved in. So, yeah, that's the way that progressed. And, I take a lot of satisfaction from the fact that my work is being recognized now over the years. There was a period where I think I made the mistake of with Tron, unfortunately, of making a lot of people in Hollywood who felt they were the hippest people in the world, they found out they weren't. Mm-hmm. And Tron made them feel, for want of a better word, dumb. Okay. Mm-hmm. And they particularly didn't want to feel that way from a Disney film. The Disney wasn't supposed to be avant-garde. Mm-hmm. And so I think there was a sort of, there weren't that many fans of Tron and Steve Lisberger early on. And that has grown over the years. And that's been very satisfying. And I'm surprised that, the so many of these ideas I came up with, they seem more relevant than ever. Mm-hmm. At the time, I wasn't sitting down thinking, in 30 or 40 years, this is going to be truer than it is right now. But mm-hmm. that has played out that way. So that's been satisfying.
Lisberger sagt, seine Karriere war wirklich eher so eine einmalige Sache. Er hat hauptsächlich als Drehbuchautor gearbeitet, so hat er sein Geld verdient. Er hat fast 20 Drehbücher geschrieben und wurde dafür auch gut bezahlt. Und er fand dann, dass er immer so ein bisschen in Konkurrenz zu Tron steht. Und das ist sehr herausfordernd, dass man da einen Film macht, der da irgendwie nah dran kommt. Zumal der dann über die Jahre noch so viel wichtiger wurde. Und außerdem als Filmemacher wollte er eigentlich immer gerne mit einem Team arbeiten, das er kannte. Er hat Tron damals zusammen mit seinem Team unabhängig entwickelt und dann sind sie alle zu Disney zusammengegangen und er mag diese Extended Family, diese erweiterte Familie. Und in Hollywood ist das eigentlich anders, da ist es sehr schwierig, dass man dort irgendwie ein Team zusammenhält und er selber mochte es eigentlich nie, dass er als Auftragsarbeiter irgendwo hinkommt. Er sagt, das kommt dann immer alles durcheinander, wer da die Vision hat und wer da eigentlich der kreative Ursprung ist, sondern dann ein Team entwickelt was und dann kommt noch ein anderes Team und arbeitet das weiter und dann holt den Regisseur mit rein und dann dauert das 7 Jahre und so weiter. Er sagt, manche Regisseure mögen das sehr, aber er fand das nicht sehr schön. Und nach Slipstream, sagt, da hatte er dann auch ein paar gesundheitliche Probleme, um die er sich kümmern musste. Das hat er dann auch gemacht, aber er war dann auch schon sehr lange aus diesem Rad raus, wo dann auch schon ganz neue Regisseure kommen und so hat sich das entwickelt. Er hat es dann auch nicht so stark verfolgt, sagt er. Aber er findet es sehr befriedigend, dass seine Arbeit jetzt diese Anerkennung findet. Er sagt, beim Tron war vielleicht ein bisschen der Fehler, dass er damals Leute, die sich für so hip gehalten haben in Hollywood oder für die hippesten in Hollywood, dann durch den Film irgendwie hat merken lassen, dass sie gar nicht so hip waren, sondern eigentlich keine Ahnung hatten. Und das kommt dann auch noch von einem Disney-Film. Disney soll ja keine Avantgarde sein. Er meint, deswegen gab es vielleicht damals gar nicht so viele Fans von Tron und Steven Lisberger. Aber das hat sich über die Jahre geändert. Er ist sehr überrascht, dass seine Ideen jetzt mittlerweile so viel relevanter auch sind. Er sagt, er hat sich damals wirklich nicht hingesetzt und gedacht, nein, 30, 40 Jahren wird das was sein, über das man redet. Mhm. Aber das hat sich so ergeben und das findet er sehr befriedigend.
Genau, ich glaube, er spricht ja da hauptsächlich über Tron, habe ich den Eindruck, wenn er das so zu uns sagt. Mhm. Aber wir haben jetzt ja einiges an Zeit hier in unserer Folge verbracht. In Slipstream ist es ja genauso. Ich kann mich immer erinnern, wie wir über dieses Ding gestolpert sind, dass wir alleine von diesen Eckpunkten, um was es da geht und was da alles drin ist, gedacht haben, das müssen wir sehen, weil das ist ja unglaublich, dass das vor 35 Jahren oder so oder mehr jemand in einen Film gepackt hat, den keiner kennt.
Und ich habe festgestellt, wir sind schon wieder bei der Gegenkultur angedockt, obwohl wir eigentlich gar kein Gegenkulturthema geplant hatten und trotzdem landen wir dann wieder bei den Hippies. Mal schauen, wo wir nächstes Mal landen und ob das da andockt oder nicht. Ja. Das werden wir dann sehen. Wir erlauben uns nochmal den Hinweis auf Steady, steadyhq.com/Lichtspielplatz. Kann man uns unterstützen, wenn man unsere Arbeit hier toll findet und wenn ganz viele Leute zusammenkommen, die uns unterstützen, dann werden wir natürlich auch mehr Zeit haben, dass wir viel regelmäßiger noch was produzieren können. Aber bis dahin freuen wir uns natürlich über jeden, der das jetzt schon macht. Wir wissen das sehr zu schätzen und ja, bedanken uns so einfach fürs Zuhören und hoffen, ihr hattet Spaß hier bei unseren Slipstream-Ausführungen.
Genau, ich bedanke mich auch noch einmal und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank für das sehr interessante Gespräch.
Vielen Dank für das sehr interessante Gespräch. Tschüss. Ciao.
Das war die Lichtspielplatz-Folge Nummer 80, Slipstream, künstliche Wesen jenseits von Tron. Der Lichtspielplatz wird produziert von Christian Genzel und Christoph Schwarz. Den Schnitt besorgte Christoph Schwarz schnell wie der Wind, das synthetische Orchester wurde zutiefst menschlich von Dominik Niesel geleitet. Wir bedanken uns herzlich bei unserem Interviewgast, dem Regisseur und Drehbuchautor Steven Lisberger, und natürlich ebenso bei unseren Steady-Supportern. Wir hören uns in Bälde wieder im Lichtspielplatz.